Wo war nicht überhaupt Klo?
Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ausfall!
Ach, Joni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Sind wir noch in Sync, mein Freund?
Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen. Nach eventuell einem kleinen Päuschen, einer Sommerpause. Machen das nicht große Podcasts so? Also wir haben uns von den besten Podcasts der Welt irgendwie was abgeschaut hier. Fest und Flauschig hier, haben das schon wieder gemacht, ne? Bei denen ist auch jetzt wieder monatelang Sommerpause gewesen. Das ist ein Skandal. Und wenn man sich da eigentlich nominell mit reinzählt, dann muss man das halt auch machen, nur vielleicht auf die unangekündigte Art und Weise.
Das ist, glaube ich, dieser kleine, aber feine Unterschied und eventuell auch der, dass wir vorher auch nicht ganz die High-Performance-Phase hatten. Aber ey, das gehört irgendwie zum Konzept. Es würde was fehlen, weißt du? Das ist, wenn die Mona Lisa nicht schielen würde, dann wäre die auch nur halb so geil. Und wenn Lirum Larum
die
jede
Mona
Woche
Lisa
käme,
schielt?
Doch, die hat doch dieses Ding, na, die schielt nicht richtig.
Silber?
Nein, aber die hat doch diesen Effekt, dass man angeblich, egal wo man vor dem Bild steht, sich
ach,
immer so fühlt,
immer
als würde sie einen angucken.
Ja.
Und das ist doch irgendwie Definition von schielen, oder? Ich weiß auch nicht, was der Da Vinci sich da gedacht hat.
So ein kleiner Silberfisch im Gesicht, ey, aber ganz sicher, ja.
Silberfische, auch geile Tiere, ne? Hast du ein Problem? Ich habe nämlich neuerdings ein Problem mit Fruchtfliegen neuerdings und ich weiß nicht, wo es herkommt.
Oh, was
und
ist da los, Alter?
Fruchtfliegen sind ja eigentlich die Silberfische der Lüfte, oder? Das ist
ja,
so ein Ding.
Aber was ist
das?
Ohne Spaß? Ich weiß aber nicht, ob das dann so, ob das mit der Generation oder ob das mit dem Jahr, mit der Zeit, mit dem Frühling irgendwas, also mit der Jahreszeit zu tun hat. Weil wir haben da auch, also wir hatten ohne Scheiß eine Plage in der alten Wohnung und ich glaube, im Nachhinein war das ein vorgeschobener Grund. Also vorgeschoben war der Grund, hier so businessmäßig nach Düsseldorf zu ziehen. Ich glaube, es waren die Fruchtfliegen am Ende des Tages. Also weil wir wirklich wussten, wir müssen da raus, weil diese Wohnung ist besetzt von Fruchtfliegen. Es ist halt wirklich krass. Sarah hat sich die Mühe gemacht. Ich weiß auch nicht. Also ich bin da kein Fan von, sag ich dir, wie es ist. Ich bin bei allem, bei aller Ökologie, bin ich jemand, so Einmachgläser, Marmelade und so. Man kauft eh viel zu viel Marmelade. Das hatten wir schon mal in der Lebensbibel. Kommt heute übrigens auch wieder, könnt ihr euch drauf freuen. So, und wenn man ein leeres Marmeladenglas hat, was machst du damit? Gehst du wirklich so weit zu sagen?
Nein, Achtung, nein, ganz wichtig, kurz, Einschub, hat mein Papa mir beigebracht und das muss man wirklich machen. Wenn du ein leeres Marmeladenglas hast, dann packst du einen Schuss Milch rein, so ein halbes Glas oder so, oder jetzt meinetwegen auch Soja oder Hafer oder Scheuermilch,
ach
was
so,
auch immer.
Ach so, und dann kannst du das trinken
das
und dann hast du so ein bisschen
es,
Infusion.
Es ist so geil, ja. Es ist wirklich ja, wie so ein Erdbeersmoothie, Mann, mega.
Ja, aber Sarah schreibt mich dann halt immer an, weil ich schmeiße es halt auch wirklich einfach weg. Also ich mache mir manchmal so Glas wegbringen und so. Ich finde das auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Das ist so dieses, es gibt ja, dass man irgendwie auf so einen Müllplatz gehen kann und dann so alte Autos eintrümmern kann, dafür
geil.
Geld bezahlt. Und ich finde so Glas wegbringen ist das so für den armen Mann. Für den kleinen Mann ist das, was am nächsten drankommt, weil du dann da vor diesem Automat stehst, also vor diesem Container und das halt so richtig reinfeuerst. Du fängst so an, machst du erstmal vorsichtig.
Grünglas, Weißglas, Braunglas und dann steppst du da so dazwischen her und schepperst da irgendwann die Dinger rein.
Du fängst halt wirklich so relativ locker an, dann merkst du so, okay, macht doch halt echt wieder Spaß und am Ende feuerst du die Dinger rein und natürlich, was passiert? Irgendwann machst du auch mal so, komm, ich steck die jetzt halt da nicht so rein, sondern ich werf sie rein und wie oft passiert es dann natürlich mal, dass man eventuell
dass man
so eine kleine Kante mitnimmt und nicht trifft. So, warum liegen immer Scherben vor so einem Container? Könnte eventuell auch daran liegen, ja.
Ey, stell dir vor, du wohnst, du hast so die Traumwohnung, es ist alles wunderschön, schönen Balkon in Richtung Abendsonne ausgerichtet und hast einfach das Pech, dass halt 3,50 Meter vor deiner Wohnung so ein Glascontainer steht. Ey, das in der Großstadt ist doch furchtbar. Da steht doch so zwischen, keine Ahnung, 10 und 18 Uhr den ganzen Tag irgendjemand und scheppert da Flaschen rein.
Ich war eh schon komplett verblüfft, weil das ist ja eigentlich alles gar nicht so dramatisch. Ich bin ja jetzt durch wieder den Umzug. Also wie gesagt, ich bin umgezogen. Ich wohne jetzt wieder in der Stadt. Weiß ich auch noch gar nicht, wie ich mich damit fühlen soll, ehrlich gesagt. Also aktuell fühle ich mich gut. Ist auch echt schön, wir leben da ja auch so ein bisschen am Stadtrand von Düsseldorf, so mit Wald direkt nebendran, deswegen ist der Kontrast, glaube ich, nicht so heftig. Und im Zuge des Umzugs habe ich erfahren, weil ich hatte wieder diese klassischen Tage, die so schön sind, aber auch extrem stressig, so Handwerken, wenn man halt ein relativ untalentierter Handwerker ist, so, wirst du eventuell auch kennen. Und dann macht das ja eigentlich Bock, ist aber auch wirklich, es strapaziert die Nerven und strapaziert wirklich alles. Und ich bin dann auch so, ich kann dann nicht mehr ruhig werden, wenn ich eigentlich weiß, fuck man, ich muss noch bohren heute. Und dann hatte ich einmal einen relativ längeren Tag hier irgendwas im Büro und habe dann ernsthaft gefragt, so, ja, bis wann darf man dann noch bohren? Und dann meinten alle so, hey, ist doch gar kein Problem, ist 22 Uhr locker. Das ist halt ja, wirklich klar. Diese Nachtruhe ab 22 Uhr losgeht und irgendwie um 6 Uhr anfängt. Also du kannst um 6 Uhr morgens bohren, du kannst um 21.52 Uhr komplett ein Riesenloch mit dem 12er-Hobel in deine Wand jagen und es darf niemand was sagen. Das war mein Fuck für mich. Ich dachte halt safe so, dass es vielleicht eigentlich zum guten Ton gehört ist, dass du so ab 6 Uhr, wenn bei den ersten das Abendessen losgeht, dass du da keinen mehr stresst und dass so nach 8 Uhr spätestens Feierabend ist mit solchen Geschichten.
Naja, ist echt wild. Und wenn du mein Nachbar von unter mir bist, Grüße gehen raus, falls du reinhörst, ich glaube nicht, dann bist du wirklich
du
so ein Mensch.
Dreckiger Hurensohn.
Dann bist du wirklich ein Mensch, der ungelogen, wenn ich um 21.59 Uhr noch was mache, ist das fein, wenn ich um 22.01 Uhr noch tief und laut hörbar einatme, steht er bei mir vor der Tür und klingelt. Das ist wirklich so ein Ding, ne? Also das ist, du weißt schon, dass Nachtruhe ist. Und dann denkst du, ja, Mann, ey, darf ich vielleicht das ganz kurz noch fertig machen? Ich habe hier keine Flex in der Hand, so. Ich mache halt hier noch eine Kleinigkeit fertig. Also das ist wirklich so dieses absolute beamtendeutsche Ding von, ja, vor 2 Minuten durftest du noch, das ist okay, da kann ich dir nichts, aber jetzt darfst du nicht mehr und deswegen werde ich jetzt auf mein Recht pochen und stehe hier vor der Tür, wirklich wie der letzte, keine Ahnung, letzte Querdenker-Demonstrant irgendwie mit, keine Ahnung, mit Baseballschläger irgendwie schon im Hinterkopf. Also ganz, ganz furchtbar. Aber geil, ey, aber fühlt sich wohl, Großstadt. Also du bist, fühlt sich das nach Stadtleben an oder ist es eher so Stadtrand, Landübergang quasi?
Ja, es ist ja wirklich, also du warst ja noch nicht da, das werden wir, denke ich mal, hoffentlich bald nachholen noch im September und es ist halt schon geil, weil das war natürlich auch die Bedingung, dass wir gehen einmal so über die Straße und sind halt direkt da im Wald und können mit Nori dann da auch schön spazieren und so und das war halt, ja, das war das absolute Ziel so mitten in der Stadt, weil das hatte ich auch, ich bin dann durch Düsseldorf gefahren, so das erste Mal dann auch zum Büro tatsächlich, ist ja eh ein ganz neuer Lifestyle und hab dann immer so nach links und rechts geguckt und dachte mir so, boah, hier wohnen wir scheiße, da wohnen wir auch voll scheiße und keine Ahnung. So, natürlich kannst du dir mitten in der Stadt in Düsseldorf irgendwie ein fettes Loft holen, wenn du halt Kohle hast und es dir gut geht. Aber ich finde, es gibt in der Großstadt so viele Ecken, die einfach kacke sind. Also so, du gehst so raus aus der Tür, bist so direkt so in der halben Stadt, wo halt ultra viel Verkehr ist, dann auch immer so Einkaufsstraßen, einfach viel zu viele Menschen. Da habe ich keinen Bock drauf und deswegen habe ich mich auch dadurch immer wieder und nochmal gefragt, was die Leute so krass in die Stadt zieht. Also es gibt ja super viele Menschen und auch bei diesen großen Kleinstädten. Im Ruhrgebiet ist das ja eh so ein NRW allgemein. Deswegen ist ja so die größte Stadt der Welt, ist ja eigentlich gefühlt die NRW-Metropole, wenn du da alles zusammenlegen würdest. Und ich verstehe nicht, warum, weil gerade so leicht sozial schwach, so ist so einigermaßen gut bürgerlich und ein bisschen darunter, dass diese Schicht so unfassbar doll in der Stadt wohnen wollen, obwohl es halt woanders definitiv schöner wäre. Ich check es nicht.
Ja, ist voll spannend. Bei mir hat auf jeden Fall in den letzten Wochen wieder so ein kleiner 180-31er angefangen. Wir haben da auch schon öfter mal drüber geredet. Ich war ja auch voll auf dem Trip angekommen von, ich bin durch mit der Großstadt. Ich will eigentlich irgendwie in Richtung, jetzt nicht total aufs Land, aber irgendwie so ein bisschen außerhalb, bisschen grüner, bisschen ruhiger, bisschen dörflicher, bisschen naturnäher und so. Jetzt war ich wieder 2 Wochen in Buchholz und da habe ich auch gleich noch ein Randthema, was ich ja hier mal aufmachen muss. Und das war das erste Mal seit, boah, keine Ahnung, ich würde sagen 5 Jahren, also ich lebe wirklich seit Jahren in Hamburg, wirklich mitten in einer Großstadt und habe eigentlich schon seit Jahren den Impuls von, mir gibt es nichts mehr, ich brauche das nicht, ich finde es eher anstrengend, ich sehe eher die Nachteile, die vermeintlichen Vorteile nutze ich sowieso nicht, weil, keine Ahnung, wann gehe ich shoppen, die Hamburger Innenstadt habe ich in den 90ern das letzte Mal gesehen, so ins Kino und so Infrastruktur, Kultur und so mache ich relativ wenig, so stattdessen ärgert es mich ja, dass ich nicht irgendwie in 5 Minuten irgendwo geil im Wald bin, so. Den Zustand habe ich ja wirklich seit Jahren und jetzt hat das erste Mal, nachdem ich wirklich mal 2 Wochen wieder konzentriert, komprimiert in Buchholz, also tendenziell etwas dörflicher sozusagen war, dass ich wirklich da nach wenigen Tagen das Gefühl hatte, boah, nee, scheiße, ich bin doch noch nicht durch mit Stadtleben. Also ich bin doch noch
krass,
nicht ready,
aber was ist
zu
es?
Sagen, ich gehe jetzt.
Was ist
kann
es?
Ich dir sagen? Ich kann es dir sagen, weil das in den letzten Jahren, in denen ich in Buchholz war, ich habe das ja sehr häufig schon gemacht, da auf Haus und Hof und Tier, Haus und Hof klingt so, als wäre es ein Bauernhof, aber sagen wir mal auf Haus und Haustiere aufgepasst. Und das war für mich immer auch ein bisschen so Flucht vom Alltag und totale Entschleunigung. Ich finde dieses Wort immer so ein bisschen schwierig, aber war halt genau das. Ich habe gearbeitet, ich hatte meinen Großstadtbürojob, sehr fordernd, sehr viel Arbeit und so weiter und so fort und hatte dann halt mal so diese Oase, in die du dich entfließt und warst dann irgendwie auf dem Dorf, hast dich um den Hund gekümmert, bist spazieren gegangen, warst im Wald, bist total runtergefahren, lagst im Garten, hast ein Buch gelesen, hast das total genossen so. Und im Nachhinein für mich maximal glorifiziert, weil jetzt bin ich in einer Phase, in der ich quasi rein vom Tagesablauf, von der Struktur her, weil ich gerade keine feste Arbeit habe, diese Entschleunigung sozusagen, dieses Entfliehen von diesem Büro-Arbeitsleben halt überhaupt nicht brauche, nicht in der Form jedenfalls, und da wirklich saß und dachte, was mache ich denn jetzt? Also weißt du, so, das lag dann eher daran, dass mein Umfeld sozusagen nicht da war, weil die halt dann eher in Hamburg leben soll oder halt sonst wo. Und das bist du halt zweimal am Tag mit dem Hund raus. Das hat nach dem dritten Mal dann aber auch irgendwie relativ schnell diesen Reiz verloren. Und ich habe gemerkt, dass ich die Vorzüge vom Land- und Dorfleben nur genießen kann, wenn ich sie quasi als Mittel benutze, um runterzukommen von dem anstrengenden Arbeits- und Stadtleben.
Ja.
Und deswegen bin ich gerade total verloren, ob ich vielleicht nicht doch einfach weiter in der Stadt leben will. Also es ist irgendwie abgefahren. Das war das erste Mal, dass ich diese Erkenntnis hatte, es ist vielleicht halt doch nicht alles so geil, wenn du halt so ein bisschen ab vom Schuss lebst. Zumindest nicht, wenn du da alleine bist. Ich war halt alleine da, beziehungsweise
ja,
mit dem Hund.
Das ist ja.
Und dann ist so, ja, gut, der Wald ist sau schön, die Heide ist richtig geil, aber boah, so nach dem vierten Mal ist dann auch so, sehnt man sich dann auch ein bisschen nach sozialem Umfeld irgendwie.
Ja, so Best of Both Worlds ist vielleicht dann halt so ein Ding, ne? Also ich will jetzt nicht wieder anfangen, dich hier zu mir zu lotsen, obwohl ich doch willig und werde ich auch nicht aufhören. Aber ich glaube so, also da, wo wir jetzt halt so wohnen, wäre eigentlich auch so ziemlich perfekt. Weil das ist halt, du hast halt wirklich beides. So, du kannst, fährst in die eine Richtung raus aus Düsseldorf und hast dann eigentlich all das in wenigen Minuten, was man so sucht, und hast dann trotzdem dieses andere Vergnügen. Weil man muss schon sagen, ich bin ja jetzt auch seit ohne Scheiß einfach unterschätzt und auch Respekt wieder an den Körper, ne? Dieses Ding mit, man verlernt Fahrradfahren einfach nicht, ist ja einfach legit. Also,
ja, voll.
Es ist ja, ohne Scheiß, wer kennt's nicht, wenn du so aus dem Urlaub kommst, der ein bisschen länger ist, so 10, 14 Tage vielleicht, und du bist halt wirklich lange kein Auto mehr gefahren. Sag mir jetzt bitte mal einer, dass er dann nicht ein deutlich schlechterer Autofahrer ist, wenn du das 2 Wochen nicht gemacht hast. Das ist so. Und es gibt so viele Dinge, in denen man schlechter wird. Und Fahrradfahren ist halt wirklich angeknipst und du bist wieder da. Du bist wieder komplett da. Das ist halt geil. Und dieser Lifestyle, jetzt mal wieder irgendwo schön mit dem Fahrrad hinzufahren oder jetzt auch hier zur Maloche mit dem Fahrrad oder halt so, ich muss mal zu Fuß mal kurz mal irgendwo einkaufen gehen und muss mich halt nicht direkt ins Auto setzen und halt ins Nachbardorf fahren, weil bei mir gibt's keinen Einkaufsladen. Das sind halt auch schon wieder unterschätzte Vorzüge. Also keine Ahnung. Ich glaube, dass so längerfristig irgendwann so dieses sich vielleicht mit einem Häuschen irgendwo auf dem Dorf dann niederzulassen, ein bisschen ruhiger und dann natürlich auch so im Hinblick auf Family und dann diese ganzen Geschichte und Garten und ruhig und so. Das werde ich, glaube ich, weiter anstreben. Aber ich glaube so jetzt für die nächsten Jahre ist das echt okay, ey. Also ja, so ein bisschen zwangsmäßig und dank der Fruchtfliegen ist es, glaube ich, echt in Ordnung, wie es gelaufen ist.
Ja, finde ich, da, mit dem Thema waren wir noch gar nicht durch, aber ich habe noch 3 Sachen, die ich dazu sagen muss. Ich habe wirklich meine Themenliste, wir können hier einen 4-Stunden-Podcast machen wahrscheinlich, weil du es gerade sagst, ich finde dieses Phänomen voll faszinierend, dass es Dinge gibt, wenn du sie einmal quasi auf einem bestimmten Level gelernt hast, dass du nie wieder schlecht sein wirst darin. Du wirst vielleicht schlechter und nicht mehr ganz in deiner Prime sein, ne? Aber du wirst nie wieder schlecht sein. Guck mal, wir werden nie ein schlechter Fußballer sein. Egal, auch wenn wir jetzt 120 Jahre
krass,
nicht spielen.
Ne?
Weil wir mal ein bestimmtes
Niveau...
Ich
habe 10 Jahre nicht gespielt und ich
das
weiß, dass ich
geil.
Trotzdem
ja,
halt noch...
Du wärst nicht schlecht, weil du ein
Nein,
bestimmtes Niveau
nicht.
Überschritten hast. Und so ist das mit... Das ist doch geil. Einfach mal dieses, wenn du merkst, du hast in irgendetwas jetzt ein Level erreicht, dass du nie wieder schlecht sein wirst da drin. Das ist irgendwie, das finde ich irgendwie ein schönes Gefühl. Dann zweites Thema, was ich noch anreißen musste. Offensichtlich hört meine beste Freundin unseren Podcast nicht. Finde ich jetzt per se nicht so schlimm, aber ich war ja in Buchholz und wir haben mal in einer der ersten Lebensbibelfolgen, glaube ich, habe ich dir die Frage gestellt, du hast die, glaube ich, beantwortet, wie viele Pflanzen pro Raum quasi angemessen und adäquat sind. Und ich meine, du bist so auf 5
ja.
oder so gegangen, ne? Ey, ich war jetzt in Buchholz so für knapp 2 Wochen.
Übertreiben
so
Sie komplett?
Hab Briefing bekommen, dass es ja gut wäre, wenn ich am Sonntag, also wenn ich 2-mal in den 2 Wochen Rasen mähen würde, finde ich fair enough, weil der war auch relativ lang und so, war okay, habe ich gemacht, und 1-mal an dem Sonntag Blumen gießen soll, ne? Du kannst es dir nicht vorstellen, Alter. Es war eine tagfüllende Aufgabe. Es war, weil, ey.
Das ist krass,
also,
ja.
Der Botanische Garten Hannover würde sich die Augen lecken nach der Ausstattung, die dieses Haus hat. Es ist wirklich, es ist unscheiß geisteskrank. Also es ist diese klassische, ich würde mal sagen, so halbwegs genormte Wohnungsgießkanne, ne? Wo ungefähr, kann ich schätzen, wie viel da reinpasst. Wie passt da rein? So 1,5 Liter oder so? Vielleicht 2? Keine Ahnung. Halt so eine mittelgroße Gießkanne, die man für eine Wohnung halt so braucht. Die ich in meiner Wohnung, wo du schon sagen würdest, Anzahl der Pflanzen an der Grenze, schätze ich mal, wäre so ungefähr dein Ding. Ich brauche halt hier 10 Minuten, um meine Wohnung zu gießen, ne? Und das sind dann halt 3 so eine Gießkannenladung. Also ohne zu übertreiben, ich glaube, es waren 25 und ich habe ungelogene 1,5 Stunden lang Blumen gegossen, ne? Also das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Du bist oben in ein Zimmer gegangen und hast mal so überschlagen und natürlich auch ganz viele so kleine Kakteen, die brauchen dann nicht so super viel, aber da standen halt schon so 45 Pflanzen in einem Raum. Also da dachte ich irgendwann so, Gibt es eine Grenze, an der man das noch machen kann? Weil Leonie das gleiche Phänomen hatte, beziehungsweise ihre Mitbewohnerin. Da hatte auch die Nachbarin, die im gleichen Stock in der Nebenwohnung wohnt, mal gefragt, ey, ich bin 2 Wochen im Urlaub, könnt ihr eventuell meine Blumen gießen? So, Mitbewohnerin sagt, ja klar, kein Ding, machen wir, gib mir einen Schlüssel. Dann, bevor die in den Urlaub gefahren sind, meinte sie, ich zeig dir das einmal kurz, schließ die Tür auf, du gehst rein und denkst so, what the fuck, Alter, haben einfach so 80 Pflanzen. Also ich finde, es gibt so eine Grenze, wo man darum bitten kann, dass das gemacht wird. Und wenn es einfach dieses normale, gesunde Maß oder wahlweise das in der Lebensbibel festgelegte überschreitet, dann kann man nicht einfach voraussetzen, dass man das macht. Also ich finde, da muss man nochmal so eine Extraschleife drehen, ey.
Das ist asozial, ne? Sowas auszunutzen, weil das ist ja so ein Ding, safe sagt man ja. Das ist halt so eine Frage, natürlich. Das ist abgespeichert in einem. Wenn man ein Mensch ist, der auf einer Nettigkeitsskala so eine 3 von 10 ist. Aufwärts ja. ist, ja. sagt man ja, weil mein Gott, so ich gieße halt ein paar Blumen. Aber dann muss man halt selber einschätzen können, wie groß diese Aufgabe ist. Und ich kenne das, Mann. Wir hatten das auch auf der Terrasse. Da hatten wir ja wirklich sau viele Pflanzen und dann auch so in der Einfahrt da. Überall waren noch so Beete. Und irgendwann geht dir das wirklich tierisch auf den Sack. Also ist ja schön und gut, da Pflanzen zu haben. Und ich habe meine Perspektive da jetzt auch verändert. Also jetzt auch in der neuen Wohnung, auch wieder so Thema Minimalismus. Da haben wir das echt gut gemacht. Und vor allen Dingen natürlich auch so ein bisschen vorangedroschen so von mir, weil wir haben beide so einen leichten Hang zum Messitum. Sarah, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr. So, fuck, sie wird das jetzt schon wieder hören. Dann kriege ich wieder Ärger.
Kann ich bestätigen?
Aber habe ich halt wirklich gepusht ohne Ende, dass wir so wenig wie möglich wegschmeißen, also nee, so viel wie möglich wegschmeißen und so wenig wie möglich mitnehmen. Also ich habe es dir erzählt in der Sprachnachricht, ich bin auch nicht stolz drauf, ne, beim Umzug. Und das war nicht alles, Mann. Ich war ja, was ja eh krass war, mit der ganzen Flut und so weiter und ja, Sachen wegbringen war schwierig, weil die ganzen Wertstoffhöfe da bei mir, da in Rheinland-Pfalz und weil es ja einfach da so ultra akut war, war quasi unmöglich und dann musste ich eine ganze Anhängerladung halt wegfahren irgendwo hin und ich habe Sperrmüll und so weiter 320 Kilo abgegeben. 320 Kilo. Und das war nicht alles. Ich schwöre dir, es waren dann wahrscheinlich insgesamt 400 oder so, was ich an Sachen, einfach an Müll, an alten Möbeln, die ich nicht brauche, an irgendeinem Schrott, den ich angehäuft habe. Und das ja sogar, also wie man in der Lage ist, auch als jemand, der, manche würden sagen, verhältnismäßig mittellos ist finanziell, einfach sich so viel Müll anzusammeln. Das ist einfach wirklich geisterkrank. Und da haben wir jetzt diesmal einen guten Job gemacht, so die Wohnung, da ist das drin, was sein muss und mehr auch nicht. Und ich glaube, das wird jetzt wirklich auch mit Pflanzen gelten. Also das gilt auch für Bilder, also unten sind ein paar Bilder, oben gar nicht. Weil man einfach auch festgestellt hat, so, ja, sieht einfach geil aus, dass da nicht so viel ist. Mhm. Und ich glaube, pflanzentechnisch werde ich das durchziehen. Ich dachte, ich wäre ein Mensch, der es geil findet, viele Pflanzen da drin zu haben. Ich mache einen kompletten 31er und sage, ich werde, glaube ich, eine richtig geile Pflanze da haben, so im Wohnzimmer. Vielleicht sogar so ein Baum oder irgendeine Scheiße, der dann auch teuer ist. Nicht so ein Ikea-Scheiß, weil das habe ich mir auch so satt gesehen dran. Ne?
Das ist also so ein Dreck auch, ey.
Die nach einem halben Jahr ja, vor allem, dann direkt Alter, wieder scheiße aussehen.
Das sind so unter Rotlicht hochgezüchtete Kackdinger. Ja,
also
die
Katastrophe,
halt
wirklich.
Dann kurz 2 Wochen gut aussehen, wenn sie bei Ikea irgendwo im Ausstellungsraum stehen und danach einfach in sich zusammenfallen, wie so ein Soufflé.
Oh. Machen wir heute, du hast Lebensbibel für mich vorbereitet, aber ich will dich jetzt fragen, ab welchem Alter sollte man aufhören, sich Ikea-Pflanzen in die Wohnung zu stellen?
Oh, finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Also man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wobei, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Also mein Gefühl wäre immer, dass das auch natürlich eine einkommensabhängige Geschichte ist, weil Pflanzen bei Ikea günstiger sind, als wenn er jetzt irgendwo ins Gartencenter...
Aber auch nicht so krass günstig, Mann.
Ja, genau.
Ich habe jetzt mal verglichen.
Das ist nämlich, glaube ich, der Fall.
Ist nicht
ich
so
glaube,
viel günstiger.
Das ist dieses typische Ding und dieser Satz ist so dumm wie richtig. Wer billig kauft, kauft zweimal. Es stimmt bei vielen Sachen und es stimmt bei Pflanzen. Also wenn du dir eine 80 Euro Zimmerpflanze in einem guten Gartencenter oder in einem guten Botaniker oder was weiß ich was kaufst und da gut damit umgehst, dann wird die länger halten als 20 oder 30 Euro Ikea-Pflanzen. Das ist einfach so. Deswegen würde ich sagen, ich kann kein Alter ranmachen, aber es ist der gleiche Zeitpunkt und ich würde sagen, der liegt so Mitte 20, aber das könnt ihr euch selber überlegen, der gleiche Zeitpunkt, an dem man aufhört bei Ikea, wenn du dir ein Möbelstück kaufst, hast du ja immer klassisch, es gibt das irgendwie in weiß, es gibt das in dieser Buchenoptik, es gibt das in dunkelbraun und in schwarz. Und das weiße oder Buchenholzding ist immer das günstigste. Ne? Es ist einfach immer das günstigste. Dieses Kallax oder wie Expedit oder wie das früher hieß, ist einfach immer günstiger als die etwas schöneren dunklen. Und es gibt einen Sprung im Leben, ab dem man nicht mehr automatisch das günstigste kauft, sondern sich überlegt, ich glaube, ich kann mir leisten, das Dunkle sieht geiler aus, ich kaufe das Dunkle. Das ist der Punkt, an dem ihr unten, wenn ihr durch Ikea durchgeht, nicht noch euch so eine scheiß Pflanze kauft, die irgendwie 3 Wochen später verreckt, sondern wirklich einfach ein 20 mehr investiert. In der Nähe von Ikea ist eh meistens nochmal irgendwie ein vernünftiges Gartencenter
ist
und dann
so.
Kauft ihr euch eine geile
ist
Pflanze,
so.
Alter. Ohne Scheiß.
Ja. Aber es ist halt einfach so ultra convenient und Ikea ist ja auch genial. Will ich dich auch direkt fragen. Bist du ein Mensch, Weil es ist ja, also ich war jetzt auch wieder viel bei IKEA. Ich weiß, so jetzt können wir wieder anfangen, IKEA ist wahrscheinlich auch nicht das Beste und man sollte irgendwie noch nachhaltiger Möbel kaufen und so weiter. Ich bin schon relativ stolz auf mich, weil ich ja jetzt sau viel Gebrauch tatsächlich geholt habe. War auch ein Hustle für sich wieder. eBay Kleinanzeigen Erfahrung so mit Küche Gebrauch geholt, Küchenstühle oder Esstischstühle, alles gebraucht, also sehr viel wirklich Gebrauch geholt. So, aber IKEA ist halt schon ein geiles Ding. Ich war jetzt auch wieder einige Tage da und deswegen die Frage. Weil ich war jetzt auch ein, zwei Mal wirklich da, da war ich dann eine Sache noch vergessen. Ich musste für eine Sache da noch hin und ich wusste, wo sie ist. Ich musste eigentlich direkt nur da unten in diese Markthalle oder dann halt in diesen Raum, wo du dann zwischen den Regalen gehst, da immer hin, einsammeln und fertig. Schaffst du es, in so einem Szenario nicht oben nochmal durchzugehen?
Nein.
Also ist nicht möglich, nein. Oder?
Ich schaffe es vielleicht, ja. Vielleicht schaffe ich es trotzdem nur dieses eine Utensil unten zu kaufen, was ich kaufen wollte und nicht noch so einen Impuls.
Das ist auch schon krass.
Aber ich muss oben da auf jeden Fall, ich muss durchgehen. Ich muss auf jeden Fall oben durchgehen. Und ich finde das ja eh, das ist ja jetzt ja mittlerweile völlig normalisiert, aber vor IKEA kannte man das ja quasi nicht. Ich meine, du musst jetzt mal überlegen, du gehst in einen Laden rein, in dem die Zimmer effektiv quasi fertig sind. Also du gehst eigentlich durch Wohnungen und kannst halt irgendwie sagen, so Shop the Look mäßig, ich will das ganze Zimmer quasi, so, dieses Zimmer möchte ich so haben und jetzt gib mir das einfach komplett. So wie du halt dann so Shop the Look, dann halt die Schuhe, die Hose, die Mütze und sonst was bekommst, kannst du einfach sagen, ja, den Stil mag ich, dieses Zimmer kaufe ich. Das ist ja total der Mindfuck. Also das hast du ja in anderen Sparten oder Branchen hast du das ja nicht, weißt du? Also das ist
so. Stell dir mal vor, meinst du, das wird irgendwann Next Level sein? Stell dir mal vor, es gibt einen Klamottenladen, so ein H&M und dann so ein Viertel des Ladens ist quasi so wie bei GZSZ oder wie damals bei der Lindenstraße, ist dann so ein kleines Dorf oder so ein Café und da laufen Leute rum, die angestellt werden, so 10 Euro die Stunde, die kriegen Klamotten, dürfen die dann vielleicht behalten, so als zusätzlichen Incentive und die laufen dann da rum, leben so fake da den ganzen Tag und sehen geil aus. Und stellen halt diese Looks vor, damit man das so sieht und sich denkt, boah, Alter,
geil, oh mein
er
Gott.
Sieht ja heftig aus. Und dann kannst du halt, dann fragst du wen und sagst du, hier, den Look will ich haben. Und dann hilft dir so jemand und sucht dir das genau raus. Meinst du, das wird es irgendwann mal geben?
Ich glaube, ohne Scheiß, ja. Also mich hat das Konzept total überzeugt, weil du musst dir mal überlegen, online gibt es das ja auch. Ja. Also online ist ja auch dieses, keine Ahnung, dann läuft da halt ASOS-Model Yannick irgendwie rum, der dann halt die Klamotten anhat und man denkt sich so, boah, der Look sieht absolut geil aus, das kaufe ich mir jetzt auch. Man vergisst halt, dass man selber 95 Kilo wiegt und Yannick halt 40er Bizepsfackel hat und einfach allgemein ein schöner Mensch ist im Gegensatz zu einem selber. Um dann festzustellen, ja gut, so geil ist der Look nicht. Es ist halt auch einfach nur ein rotes T-Shirt und irgendwie eine braune Chino, aber der Mann ist halt schön, also auch egal,
was er anhat.
Ja, dachte ich auch gerade, aber es ist halt irgendwie das Erste, was mir bei ASOS einfällt. Das unterschätzt man, aber ich glaube, dass halt so dieses, so wie du es eben skizziert hast, dieses ambiente Shopping und auch dieses am lebenden Exempel halt zu sehen, was, also quasi so diese Frage transportieren, was für ein Mensch bin ich denn, wenn ich dieses H&M Outfit anhab, weißt du? Was mache ich dann? Also gehe ich dann halt, chill ich dann da in der Ecke, trinke mein Frappuccino und sitze am MacBook oder so, stelle ich mir das dann halt vor, so wirklich lebhaft, ne? Oder ich bin einfach nur so ein, ich liege in einer Ecke auf dem Sofa und gucke Netflix, habe aber dazu die passende H&M Jogger an und dann kannst du halt sagen, der Lifestyle, das ist es, den will ich und dann kannst du halt den Look und quasi den Lifestyle shoppen, ey, 100%. Und wenn du so sagst, ich möchte da arbeiten, ich möchte diesen Job machen.
Also ja, stell dir mal das vor.
Fürs Leben quasi so bezahlt. Wie geil, ey.
Ja, es gibt ja sogar, also vielleicht musst du die gar nicht bezahlen, dann ist dein Modell so ein bisschen, also wie sich ja auch immer die ganzen Studenten, die so halbwegs vernünftig aussahen, die männlichen, dann bei Hollister beworben haben und dann da rumliefen,
Gott, ja,
oberkörperfrei im Shop und so weiter, kannst du ja vielleicht sogar so ein Modell machen, weil gerade das, was du skizziert hast, so ein bisschen halt Homeoffice oder halt Office irgendwo, du studierst, arbeitest irgendwo ein bisschen und sagst so, ey, ich würde jetzt die nächsten 5 Stunden mich hier gerne reinsetzen, so, dann kriegst du irgendein Outfit an, weil du dann approved wirst, weil du gut genug aussiehst und darfst du dich da hinsetzen, kriegst irgendwie free Coffee die ganze Zeit und was zu essen irgendwie und chillst dann da und bist dann Testimonial für die Sachen. Das würde ja sowas von safe passieren und es ist, also die Revolution ist, glaube ich, echt nötig, weil wir sind uns alle einig, diese Mannequins, wie, also jetzt wie sagt man das? Keine Ahnung, halt diese Schaupuppen? Nee. Sagt man das so?
Schaufensterpuppen. Doch.
Schaufensterpuppen. Ja, ja, was ist das denn bitte für ein überholtes Konstrukt?
Ja,
also gerade, wo du Aces
krass
sagst, es war ja irgendwann vor so, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren die Revolution, dass fast alle Stores damit angefangen haben, nicht halt, wie gesagt, hier Jordan zu zeigen, der halt wunderschön ist und den besten Körper der Welt hat, sondern immer noch so dazu zu schreiben, so, dieses Model ist 1,83, trägt die Größe M oder so. Das war ja schon eine heftige Revolution.
Voll.
Aber das, was wir jetzt da gerade skizzieren, ich sag dir eins, das ist die nächste Idee die so ein bisschen zumindest an der Sphäre kratzt, dass es eine Million-Dollar-Idee werden könnte.
Und es ist so, ne? Ja, es ist so. Ey, die Vorstellung finde ich auf jeden Fall geil. Und ich glaube, da wird ja noch so krass viel passieren. Also stell dir auch so dieses digitalisierte Klamottenshopping an sich vor. Es wird halt nicht mehr lange dauern, dass du ein 3D-Modell von dir hast.
Ja, ist so.
Und der scannt dich einfach komplett in deinen Proportionen. Bei mir würde er halt sagen, ja. 1,85, 96 Kilo, 60% Körperfett. Dieses T-Shirt ist für dich auf jeden Fall zu klein, Bruder, tut mir leid. So, weißt du? Aber so diese Funktion wäre doch einfach mega geil, dass du nicht nur sagen kannst, also ohne Scheiß, das ist auch nochmal so ein Ding, Größentabellen im Internet. Sag mir nicht, dass ein Mensch sich das schon mal angeguckt hat und gesagt hat, so, mein Brust- und Bauchumfang ist 57,4.
Nur bei Schuhen.
Amerikaner. Ja, natürlich, bei Schuhen, klar. Aber diese für Oberteile oder für Hosen oder so, das ist doch, also wie lost ist denn das? Das macht doch keiner. Stell dir vor, du hättest zu Hause, kannst so ein 3D-Modell von dir scannen, was dann auch tagesaktuell leider Gottes wahrscheinlich ist. Und dann kannst du das bei About You oder was weiß ich wo, um hier auch mal Werbung für wen anders zu machen, kannst das irgendwie hochladen. Und dann kannst du auf ein T-Shirt klicken, dann kannst du, aber dann stell ich mir das auch so vor, weißt du, dann drückst du, keine Ahnung, dieses T-Shirt in M, zeigt mir das an mir. Und dann ist es halt auch so maximal zu kurz und man sieht komplett deine Wampe. Dann klickst du auf L und siehst du langsam, okay, ja, mit 3-4 Kilo weniger geht. Dann klickst du auf XL und denkst, perfekt, keiner sieht, dass ich fett bin. So, weißt du, also so stelle ich mir das dann so auch so interaktiv vor und dann kaufst du halt das richtige Ding. Das ist doch mega.
Ja, ey, ohne Scheiß. Also ich glaube, das ist so die Dystopie, da kannst du jetzt wieder Black Mirror-Episode machen. Irgendwann, also was du sagst, ist Next Level, dass man das Ganze von zu Hause machen kann, weil dann brauchst du halt auch wirklich keine Läden mehr, dann gibt's das nicht mehr, dann sparst du wieder Kosten und dann gibt's keine Mitarbeiter mehr. Dann ist das wirklich nur noch irgendwo so eine Briefkasten-Schachtelfirma oder so, die dann zu dir halt die Sachen dann da schickt, die du perfekt vorher ausprobiert hast. Aber ich stelle mir halt wirklich gerade so einen Concept-Store vor, die ersten, die es machen, das sind nur so Kabinen. Du hast da so 100 Kabinen, du gehst in eine Kabine rein, genauso wie bei McDonald's ja inzwischen auch nur noch vor diesem, es geht ja keiner mehr in die Kasse. Du stellst dich ja nur noch an dieses Ding, suchst da aus, so hier den neuen Big Vegan mit der neuen Soße, schmeckt ganz gut übrigens so, kannst du ruhig mal bringen als Veganer. Abseits davon, dass McDonald's natürlich nach wie vor Schmutz ist halt so Inkonsequenz. So. Und so stelle ich mir das halt wirklich vor, du gehst dann in die Kabine rein, dann wirst du einmal, so wie beim Airport, musst du so 360 Grad dich drehen, du wirst einmal komplett nackt gescannt und dann bist du da wirklich interaktiv alles, kannst du den kompletten Katalog von Sachen, die halt verfügbar sind, kannst du anklicken, der zeigt dir optimal perfekt an deinem Körper, wie alles aussieht. Am Ende machst du dir den Warenkorb voll, sagst, okay, das jetzt einmal, dann wird so hier wie früher
dieses... Ja, schick mir das nach Hause.
Ja, irgendwie
also,
so.
Damit du darfst nicht direkt mitnehmen, wenn du Bock hast.
Ja, genau.
Ja, oder halt auch nicht. Oder du kannst sagen, ich muss eh noch weiter, ich will die Tüten nicht alle mitnehmen, schick's mir nach Hause. Ihr habt ja meine Adresse. Ja, absolut geil.
Das ist richtig, wir haben gerade das Game revolutioniert.
Komplett. Also an alle Wirtschafts-FDP-Fuzzis, wir haben ganz kurz den stationären und Online-Retail kurz revolutioniert. Sagt Bescheid, wenn ihr noch Themen habt, die wir mal klären müssen. Das ist gar kein Problem, können wir machen. Ja. Nee, aber da wird viel passieren auf jeden Fall. Ich finde es spannend, sich vorzustellen. Aber es klingt auch so ein bisschen, es hat was Minority Report-mäßiges, ne? Also ich fühle mich dann schon irgendwann nur noch wie so ein Precog, der irgendwo im Wasser liegt, völlig aufgedunsene Haut. Warum haben die Precogs eigentlich nie die gleiche aufgedunsene Haut, die ich habe, wenn ich eine halbe Stunde in der Badewanne liege, ne? Weil mein Mittelfinger oder allgemein meine Fingerkuppen, wenn ich ein bisschen gebadet habe, die sehen aus, Alter. Ich sehe aus wie ein 400 Jahre altes Reptil. Die haben doch gerade irgendwie so ein, die haben doch so ein, irgend so ein Grindwal oder so irgendwo im Meer ausgebuddelt, der 396 Jahre alt ist oder so. Wo ich mich auch frage, okay, woher wisst ihr das so genau? Keine Ahnung, Geburtsurkunde gefunden oder so in Streifen geschnitten wie ein Baum und gezählt, die Ringe. Also woher kann man genau sagen, dieser Wal ist 396 Jahre alt und nicht nur so um und bei 300 bis 400 Jahre. Das sehe ich, das kann ich mir vorstellen, dass man das irgendwie sagen kann. Aber wie bitte kann ich denn genau sagen, wie alt, also hä? Mir fehlt mir völlig die Fantasie dafür. Klar, also wie, vor allem ohne den halt in Streifen zu schneiden. Also woher?
Du schneidest in der Mitte durch wie beim Baum und guckst nach. Musst du laufen. Oder sieht der so ähnlich aus wie der, den ich aufgeschlitzt habe?
Der ist 396 Jahre alt, keine Ahnung, Sternzeichen Widder, das sieht man an, also ich verstehe es einfach nicht, aber so ungefähr wie der sehen halt meine Finger aus, wenn ich wirklich eine halbe Stunde baden war oder im Schwimmbad war oder so. Wobei, wann war ich das letzte Mal im Schwimmbad? Oh mein Gott. Aber
stimmt,
die Precogs
ne?
sehen immer aus wie geleckt. Mhm. Ja, ist wirklich so, ne? Die Schwimmbäder sind, ist vorbei, ne? Schwimmbäder, Mann, du gehst da hin.
Weil Schwimmbäder geil sind, Mann, ohne Scheiß.
Das Waldbad Bienenbüttel bei dir um die Ecke da. Ah. Da gehst du hin, holst dir eine schöne Pommes, holst dir ein Eis an diesem kleinen Kiosk quasi, machst ein paar Krampen vom Fünfer, beziehungsweise ich nicht, weil davor hatte ich zu viel Angst. Die Coolen haben die Krampen vom Fünfer gemacht.
Willst du mich verarschen, Alter?
Doch, die Coolen haben das alle gemacht. Ich bin, saß halt dann irgendwo am Beckenrand und habe, keine Ahnung, ein bisschen gegeiert oder so. Also dafür, warst du der Coole im Schwimmbad, im Freibad?
Nee, auf keinen Fall. Ich habe ja schon vom Dreier habe ich ja schon Angst bekommen. Also okay. Ich habe mich auf dem Einer habe ich mich wohlgefühlt. Da konnte ich so ein bisschen Show machen, aber ansonsten, es gab halt immer, das waren immer die geilen Assis. So, du hattest immer diesen einen Assi, der einfach alles durchgezogen hat. Dem war es wirklich scheißegal. Der hätte auch Krampe vom 20er gemacht, wäre ihm wirklich völlig egal gewesen. Und Menschen, die im Schwimmbad gelebt haben. Also wirklich diese, jeder kennt ihn, diesen einen Menschen, der immer im Schwimmbad war. Ja, immer stimmt. Im Schwimmbad, Schwimmbad auf, er ist da, Schwimmbad zu, er geht nach Hause. Und er ist wirklich jedes einzelne Mal da. Das ist ein geiler Lifestyle, ey. Ich weiß auch nicht. Ich finde, Schwimmbäder sind inzwischen underrated. Also das Problem ist halt, dass sie höchst asozial sind, weil das Wasser, haben wir schon oft drüber gesprochen, oh, zieht ja. Halt Assis an.
So viel Chlor kannst finde, du da aber auch nicht reintun, dass das noch alles schön ist da, ne? Das
ja, aber ich genieße wild. Es halt. Mir ist auch das Chlor einfach völlig egal. Ich mag wirklich ohne Scheiß, richtig unterschätzt gerne, so dieser Jessica Alba-Moment, hier diese eine Szene, die auch eventuell so, also, boah, hat man sich ein paar Mal angeguckt.
Ey, die wurde doch in der US-Variante wurde die doch, haben sie doch ihren Bikini quasi breiter geschnitten danach,
was?
Dass man nicht so viel Booty
wurde
sieht.
Wurde das zensiert oder was?
Ja, Mann, das war doch so ein Riesenskandal, dass du damals wusstest,
ich glaube, dass diese Szene
ich bin jetzt 16,
gemacht hat.
Ich kann mir irgendwie bei Walmart eine Uzi kaufen, das ist gar kein Problem, aber ich darf nicht zu viel Arsch von Jessica Alba sehen, weil dafür bin ich nicht alt genug. Also das war doch so ein bisschen die Diskussion. Under the Blue, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich weiß, dieser Film, ne? Ja.
Wenn mich nicht Christina Aguilera vorher bei Dirty schon zum Mann gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich Jessica Alba in diesem Film gewesen, keine Ahnung. Nein, aber dieses Gefühl, weil ich bin ja nicht so, also See ist schön und gut, muss aber auch wirklich ein schöner See sein und so offenes Meer, boah, weiß ich auch nicht, ne? Und dieses Gefühl in einem schönen Schwimmbad, du gehst so rein, perfekte Temperatur, es ist warm draußen und du machst so diesen, komm, du bist schon drin, du gehst langsam rein und dann diesen, ich springe jetzt so ein bisschen ab und tauch einmal unter, wie so ein Halbkörper quasi und tauchst einmal so diese 7-8 Meter und alles ist klar, du kannst die Augen aufmachen, irgendwann brennt es wegen Chlor, aber das finde ich schon unterschätzt, ey. Und Schwimmbad hat halt wirklich alles gepaart, was du eigentlich brauchst. Das Wasser, was angenehm, was schön ist, du hast immer eine Wiese, auf der du geilen Scheiß machen kannst,
ja,
so
voll.
Für uns Spielkinder, du kannst mit dem Ball irgendwas machen, du kannst alles zocken, was du willst und wenn du Glück hast, hast du sogar noch einen Beachvolleyball-Court irgendwo, dann ist es wirklich absolut perfekt. Also Schwimmbäder underrated, aber ich befürchte selber, das so, keine Ahnung, wahrscheinlich gehe ich das nächste Mal ins Schwimmbad, wenn ich ein Kind habe oder so, ne, der Klassiker. Und werde dann so Teil von diesen ultra gestressten Familien, die ins Schwimmbad zusammengehen. Weil ich sehe keine Familie, die mit ihren ein oder vielleicht sogar drei jungen Kindern, also alle so Kleinkinder oder wirklich so 4 bis 9, die hat, keiner davon hat Spaß. Also die Kinder ja, vielleicht, aber die Eltern, das muss der Horror sein.
Aber das ist doch eh so ein Phänomen. Also große Klammer auf, Disclaimer, ich bin sehr, sehr kinderlieb und ich möchte auf jeden Fall früher oder später auch Kinder haben, so ist das funktioniert. Aber, was man ja mal sagen muss, alle Dinge, die unfassbar viel, oder nicht alle, aber doch. Doch, ich glaube, alle Dinge oder die meisten Dinge, die eigentlich total viel Spaß machen oder wahnsinnig erholsam sind, wenn du sie ohne Kinder machst, sind mit Kindern einfach nur Stress. Essen gehen. Wie cool ist es bitte, zu zweit oder Gott. Mit ein paar Freunden irgendwo ins Restaurant zu gehen oder in eine Bar oder so und nett essen zu gehen. Ist doch was total Schönes. Mit 2 Kindern, kompletter Horror. Völlige Katastrophe.
Ja, warum machen also, das die Leute denn noch auch?
Keine
Lass
Ahnung.
Es doch einfach. Setz dich zu Hause schön hin, koch was Schönes, so und dann ist gut, Alter. Warum macht man das denn? Es macht doch keinen Spaß. Und es gibt doch kein Kind da draußen oder keinen Erwachsenen jetzt, der sagt, boah, es hat mich früher total geprägt und ich bin deswegen jetzt Chefkoch geworden, weil mich meine Eltern immer mit 3 bis 4 mit ins Restaurant genommen haben.
Doch,
am
klar,
Sonntag, weil
der kleine David
gehört.
Immer, Papa, ich will wieder Vitello Tomato vom Italiener um die Ecke. So. Tomato vor allem, schade. Passiert ja einfach nicht, ne? Also es ist halt wirklich, da muss man einfach mal der Tatsache ins Auge blicken, dass halt Essen gehen, Freibad und so, das ist halt einfach, es ist halt Stress mit Kindern und es ist nichts, was dir wirklich besonders gut tut, also lass es einfach.
Ja, also 100%. Ich verstehe nicht, wo da diese Vernunft herkommt, aber ich glaube, das ist sozialer Druck tatsächlich. Das sind dann halt diese Aktivitäten, die man so machen muss, aber es gibt halt so viel geilere Sachen, die man irgendwie in einem Szenario machen sollte, wo es vielleicht nicht ganz so heftig ist. Ja, das wäre eventuell eine gute Idee, aber wir werden es wahrscheinlich auch machen.
So ist es. Du bist umgezogen in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ich war in Rom, ich war im Urlaub und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt Katholik. Ich bin wirklich, ich bin jetzt Katholik.
Hat's dich gecatcht oder was? Du bist voll drin?
Ein 5-Tage-Trip, ja Mann, ein 5-Tage-Urlaub in Rom und auf einmal bin ich von wirklich Vorzeige-Atheist, bin ich bekennender Katholik und werde demnächst konvertieren und potenziell irgendwann mal Papst werden. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ey. Ich will gar nicht die ganze Zeit über Rom reden, weil wir noch viel Lebensbibel vor uns haben. Aber es war faszinierend. Also eine fantastische Stadt. Abgesehen davon, dass 36 Grad war und ich wirklich mehrfach fast verendet bin an diesen Temperaturen. Also das war irgendwie ein bisschen heavy. Aber warum das, warum mich das so abgeholt hat, es gab halt diesen einen Moment, wir waren im Petersdom, von dem ich übrigens, Klammer auf, nicht wusste, dass der nach dem heiligen Petrus benannt ist, der da drunter begraben ist oder begraben sein soll.
Oh, fand so ich irgendwie war das.
Wild. Ja, wusste ich nicht. Und wir standen oben, also wir haben uns ja den Petersdom unten angeguckt, ne, irgendwie die, keine Ahnung, die Halle da unten und alles, ist schon sehr schwer beeindruckend, also schon ein faszinierendes Gebäude und sind dann irgendwann oben auf 7000 Stufen, wo ich das zweite Mal fast verendet wäre, in die Kuppel hochgegangen, weil wir dachten, wenn wir schon da sind, dann gucken wir uns auch die Kuppel oben an. Und mussten dann da oben, mussten ein bisschen warten, weil irgendwie, keine Ahnung, zu viele Leute oder ich glaube, es war ein medizinischer Einsatz oder was auch immer. Wir saßen also ganz oben, quasi wirklich ein paar Meter unter der Kuppel oben im Petersdom und haben gewartet. Und es war irgendwie so, ja, normaler, ich weiß gar nicht, was für ein Wochentag, aber war irgendwie ein relativ normaler Tag. Und dann geht halt auf einmal, und ich war bis dahin war ich wirklich noch Atheist. Und dann kommt dieser Moment, dass auf einmal in diesem Petersdom, der wirklich, also vom Gefühl und vom Optischen, vielleicht das beeindruckendste Gebäude ist, in dem ich jemals war. Überhaupt schon bis zu diesem Moment. Es war einfach total eindrucksvoll. Und dann merkst du auf einmal, wie, warum auch immer, ich weiß gar nicht, was der Anlass war, unten ein quasi so ein kirchlicher Männerchor anfängt zu singen. Also, weil die da irgendwie, keine Ahnung, was gemacht haben. Und ich schwöre dir, ich kriege jetzt beim drüber reden Gänsehaut, weil das einfach eine, also es hatte eine Akustik, die natürlich unglaublich ist. In so einem Dom kann man sich vorstellen, Kuppel und so hört sich einfach gut an. Da würde sich das meiste gut anhören, was irgendwie halbwegs musikalisch ist. Aber dann halt diese Domine. Und ich saß da oben.
Als ob es genau
wirklich,
der Song war, oder
nein,
was?
Nein, natürlich nicht, aber es ist der einzige, den man kennt, ne? Und ich saß da oben und dachte so, Bruder, ich bin gleich katholisch, wenn das so weitergeht, weil es mich komplett gecatcht hat und ich totale Gänsehaut bekommen habe. Das ändert natürlich nichts daran, dass die katholische Kirche ein großer Schmutzverein ist und die meisten institutionellen Religionen einfach ziemlich furchtbar sind und so. Das hat nichts mit individuellem Glaube zu tun, den finde ich völlig fein, wem das was gibt, fair. So, aber diese Religion ist wahrscheinlich die, die mir am fernsten auf der Welt ist eigentlich. Aber du stehst da oben und dann geht dieser Chor los und du denkst so, Alter, das catcht dich irgendwo. Egal, ob du mit Religion und Glaube was am Hut hast oder nicht, es hat mich auf jeden Fall abgeholt. Deswegen war ich ab dem Tag Katholik, muss das aber wieder ein kleines bisschen einfangen. Also, pass auf, paar Tage später gehen wir am Petersdom vorbei, weil unsere Wohnung da in der Nähe war, so völlig random, waren auf dem Weg in die Stadt und da gehen wir halt da vorbei und sehen so, boah, hier ist irgendwie ganz schön viel los, mehr als die letzten Tage, weil wir da ja andauernd vorbeigegangen sind. War einfach eine Dings hier, eine Messe. Stand einfach der Papst oben am Fenster. Hab ich den Papst gesehen. Einfach so aus 300 Metern natürlich. Krank. Aber stand der Papst da oben, hat auf Latein irgendwas erzählt. Ohne Untertitel und ohne Übersetzung. Es war irgendwie so ein bisschen, ja, errare humanum est, keine Ahnung, alea jacta est. So irgendwie stand so, das, okay, ich weiß nicht, was er erzählt, aber dann ist es halt so. Und war dann kurzzeitig katholisch, bis ich rausgefunden habe, dass tatsächlich Petrus, nachdem der Petersdom benannt ist, der Erzfeind von unserem Best Buddy Martin Luther.
Nein, von Martin.
Doch, die sind richtig okay. Verfeindet. Das kann man auf Wikipedia mal nachlesen. Ich habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt, aber natürlich Luther Protestant und so, Petrus jetzt eher nicht so. Die hatten den Ultra-Beef. Also die waren richtig so Justus Jonas und Skinny Norris Level. Und deswegen bin ich jetzt dann wieder doch kein Katholik.
Ja, aber jetzt erklärt
es ja
auch alles.
Dachte, ich muss eigentlich mit unserem Martin gehen. Ich meine, der unterstützt uns seit Folge 1. So. Deswegen, ich bin sehr hin und her gerissen. Also es kann in jede Richtung gehen. Vielleicht bleibe ich doch Protestant oder doch Atheist oder noch einmal Petersdom, Domine, Falimo, Casome und dann bin ich halt doch wieder Katholik. Also was ich sagen will, ich bin religiös, gerade in meiner religiösen Ausrichtung sehr sprunghaft. Wenn ihr mir noch Angebote machen wollt, dann ich bin gerade Free Agent, was das angeht.
Ich glaube, du bist allgemein in vielen Bereichen momentan sehr, sehr sprunghaft und leicht abholbar. Aber ich finde, es fällt jetzt ja wirklich wie die Schuppen von den Augen. So, ich meine, unser Martin, man kennt das ja, wenn du so eine lifelong Fehde hast oder viele kennen es hoffentlich wahrscheinlich auch nicht, aber man kann sich's vorstellen, dann wirst du halt in Teilen, in ein, zwei Momenten vielleicht so ein bisschen irrational. Und dass der Martin, der Gute, vielleicht mit ein, zwei Meinungen ein bisschen übertrieben hat, das erklärt es halt. So, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und Petrus ist schuld. So, von daher muss ich auch sagen, nimmt das mir im Nachhinein ein bisschen was weg, weil ich hab's ja auch gemacht. Das war wirklich auch geil, Mann. Wir hatten Studienfahrt. Das war ja meine zweite. Ich habe ja einmal, ich weiß auch immer nicht, wie das passiert ist. Ich bin bei der bei dem Jahrgang, in dem ich sitzen geblieben sind, die ein Jahr später eine Studienfahrt gemacht haben nach Krakau, durfte ich mit. warum
das ist
auch
also ganz das wirklich, komisch.
Das hat gar keinen Sinn gemacht, aber irgendwie habe ich das durchgeboxt bekommen, dass ich da mit durfte. Und das war natürlich auch ultra geil, so. Aber ein Jahr später gab es das dann nochmal mit Rom. Studienfahrt nach Rom. Und ey, ich meine, du kennst mich ja. Ich glaube, jeder, der jetzt seit langem unseren Podcast hört, kann sich das auch vorstellen. Ich hasse Sightseeing wie die Pest. So, es gibt nichts, glaube ich, mit dem du mich mehr jagen kannst, als mit so einem Urlaub, wo du sagst, komm,
so schnell der Trip
48
oder so, ne?
Stunden, ja. 72 Stunden Trip und wir gucken uns jetzt so viel wie möglich an, weil du willst ja alles gesehen haben. Boah, oh mein Gott, Alter, zum Kotzen. Aber Sightseeing in Rom war schon krank, Mann. Also wirklich.
Das ist spektakulär.
Das war absolut heftig. Eine spektakuläre Stadt. Trotzdem, glaube ich, unterschätzt, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es so krank so geil ist, in Rom wirklich zu leben. Weil irgendwie, es war auch warm bei uns und du fühlst dich schon so ein bisschen erdrückt manchmal oder fast schon so ein bisschen eingesperrt von der Stadt, weil du gehst halt überall hin, überall ist Pflaster und es gibt wenig Orte, wo du so wirklich zur Ruhe kommst, habe ich so das Gefühl.
Ja, das stimmt.
War so zumindest so mein Eindruck. Aber ansonsten, ey, ohne Scheiß, jeder, der noch nicht da war, absolut empfehlenswert. Also das muss man wirklich mal gemacht haben und das von jemandem, der Sightseeing hasst wie die Pest.
Ja, definitiv. Also wir haben uns auch extra viel Zeit genommen, weil ich habe mehr Bock auf so Städtetrips als du auf jeden Fall, aber ich hasse auch so dieses komprimierte, okay, jetzt in 3 Tagen durchballern, jetzt müssen wir alles gesehen haben, sonst haben wir die Stadt nicht kennengelernt, finde ich furchtbar. Ich nehme mir immer mehr Zeit und finde es halt auch geil, sich dann mal unter die Locals, wenn man dann welche findet, zu mischen und einmal gucken, was machen die, wie leben die, denen hinterhergehen, wo gehen die essen. Also wirklich so ein bisschen stalkerhaft. Wahrscheinlich haben die Leute teilweise gedacht, was sind die beiden hier, was soll das? Weil man einfach so denkt, okay, das sind keine Touris, die sehen so aus, als kennen sie sich hier aus, lass mal gucken, wo die hingehen und so ein bisschen so hinterhergehen und sich so treiben lassen. Quasi. Das haben wir auch gemacht. Wir waren dann auch mal in einem echten Wohnviertel von Rom, wo, glaube ich, selten Touri mal
einen Fuß hingesetzt hat. Vielleicht mal? Weil ich meine, Rom ist ja auch so der Klassiker.
Einmal,
du gehst dann irgendwo in die italienische Pizza, so klassisch.
Einmal waren wir in diesem Wohnviertel, das war schon geil, weil da waren wir dann irgendwie samstags, glaube ich, auf einem Markt morgens mit nur Römern, die da so ein Kaffee und so ein Cornetti, also so ein kleines Croissant und ein Espresso dann quasi trinken, weil das halt irgendwie so Usus ist, das da zu machen und haben auf so einem Markt ein bisschen eingekauft und so. Da hast du mal das echte Touri-ferne Römerleben gelebt und das ist nicht halb so glorious wie der Rest der Stadt. Also darf man auch nicht vergessen, wenn du in Rom lebst, dann wohnst du halt nicht irgendwie im Petersdom oder neben dem Kolosseum, sondern in einem ziemlich runtergerockten Wohnviertel, weil Infrastruktur in Italien, wir sind da einmal in einem Bus gefahren, wo ich wirklich dachte, das ist unnormal. Also es würde mich nicht wundern, wenn gleich einfach das Ding in der Mitte auseinanderfällt oder alle Reifen abfallen oder also wirklich
so. Kanalisation soll eventuell auch nicht ganz so top sein.
Ja, Mann, der Tiber fließt da ja durch. Das Ding sieht aus, dagegen ist die Binnenalster, aber wirklich der Marianengraben, fürchterlich. Also ganz, ganz eklig, irgendwie null schön. Also in einer normalen Stadt würde ich sagen, bist du ja so, da wo Wasser ist, ist tendenziell schön, weil Wasser eigentlich das Stadtbild verschönert. In Rom ist wirklich so, halt dich weg von diesem Fluss, der ist einfach hässlich. Also der gibt dir wirklich, der ist ein Negativ. Weißt du, wenn du den Fluss siehst, denkst du, das ist irgendwie, lass mal wieder Beton angucken. Das ist irgendwie schöner als Wasser. Das ist echt so ein bisschen wild auf jeden Fall. Aber ja, ich wurde einmal richtig heftig gescammt. Also wir sind viel essen und trinken gegangen und so, weil das machst du natürlich auch irgendwie, wenn du in Italien oder in Rom bist. Das ist einfach der Lifestyle auch irgendwie. Und das wollten wir uns dann auch irgendwie nicht nehmen lassen, da halt auch so ein bisschen das italienische Leben zu leben. Und wir haben aber immer ganz gut mal einmal kurz vorher gescoutet, so, ist das eine totale Touri-Abzocke, weil wenn du jetzt irgendwie mitten im Piazza Navona oder so einer der größten Plätze in der Römer Innenstadt, wenn du da sitzt, da wirst du halt gescammt, so. Du musst halt dann 3 Straßen weitergehen, da ist genauso schön, aber kriegst halt ehrliches, gutes Essen und so. Naja, wir waren bei einer Eisdiele, also wir haben sehr viel Eis gegessen, weil ich bin ja eh Eisfan und so Gelateria, wenn ich das Wort nur höre, da kriege ich direkt so ein bisschen leichte Gänsehaut auf jeden Fall, also wirklich absolut glorreich und waren bei einer Eisdiele essen, die lag relativ zentral, aber da drumherum waren auch 5 andere und das macht jetzt nicht den Eindruck, als wärst du besonders teuer, es stand halt kein Preis da und so. Ich hab für Leonie und mich jeweils, ich glaube, was waren das? 3 Kugeln? Ne, für mich 3, für sie 2. Genau, also irgendwie so 5 Kugeln Eis geholt. Und hab die meiste Zeit, hast du da mit Zeit zu Touri, hast du mit Kreditkarte, aber ich hatte noch ein bisschen Bargeld und hatte so einen Zwanni noch. Und hab dann irgendwie, der hat dann halt irgendwas gesagt. Und ich hab dann bezahlt und hab gemerkt, ich hab 4 Euro wieder bekommen. Und ich dachte irgendwie so,
was?
Excuse me, wir hatten 5 Kugeln so, ich hab den 20 gegeben. Und ich dachte also, er dachte, es wäre irgendwie ein 10er oder so. Naja, hat halt einfach 16 Euro gekostet. Hat einfach eiskalt 16 Euro gekostet, weil das Prinzip bei denen war. Und das fand ich auch, also abgesehen davon, dass dieser Preis hochgradig lächerlich ist und das sogar noch eins der schlechtesten Eise war, was wir in den Tagen gegessen haben, war das Prinzip halt, du kaufst quasi, du bezahlst nicht die Anzahl der Kugeln, Ne, weil Leonie und ich haben auch das gleiche quasi, also unsere beiden Sachen haben das gleiche bezahlt, obwohl ich eine Kugel mehr hatte, sondern du bezahlst sozusagen die die Bechergröße, weil ich ne, ich hole Eis nicht in der Waffe, sondern im Becher, okay, wenn dann okay. Und entweder du kannst halt auch eine Kugel für 8 Euro bekommen, dann macht er dir halt irgendwie so ein halbes Kilo Erdbeereis da rein, so ist dann halt so. So, dementsprechend war es schon eine solide Portion, aber es hat einfach diese eine Bottich hat einfach 8 Euro gekostet. Und haben uns da irgendwo hingesetzt und haben irgendwie, ja, keine Ahnung, versucht das Eis trotzdem zu genießen. Mir fällt sowas dann schwer. Leonie ist voll gut da drin, weil die dann aber auch so diesen Move macht von so, ja, naja gut, dann die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht. So, dann wurden wir halt einmal gescampt, gehört ja wahrscheinlich auch dazu, wenn man in Rom ist. Und wir wurden halt nur einmal gescampt und nicht 15 Mal. Ist dann vielleicht auch insgesamt gar nicht so schlecht. Aber das hat bei mir noch so 2-3 Stunden nachgeheilt. Einfach dieses Gefühl von, ich habe gerade 16 Euro für 2 Eis bezahlt. So, what the fuck, Alter. Und dann sitzt du am gleichen Tag abends halt irgendwie 3 Straßen weiter und isst eine der besten Pizzen, die du in deinem Leben gegessen hast. Und die kostet halt 8 Euro. Die kostet das gleiche wie deine 2 Kugeln Eis. Und denkst so, ey, das ist irgendwie das... Also ich gehe dann schnell in diesen Vergleich, weißt du, ich denke dann schnell, Alter, was habe ich alles für 8 Euro oder für 16 Euro an geilen Sachen hier bekommen, so, dann ja, ist mir schon schwer gefallen, das abzuhaken, aber irgendwann hast du es dann einfach so weggeschoben, aber es ist wahrscheinlich gibt es keinen Rom-Urlaub ohne Scam und wenn es jemand wissen muss, dann wir, also vielleicht gehört es dazu.
Ich hatte auch irgendwann mit meinem TikTok-Algorithmus, es gibt immer auch so irgendeine Fernsehshow, die dann auch mit so Scams aufdeckt und so ganz klassisch, so man kennt's ja, du bist in irgendeinem Urlaubsort, ultra touristisch und so dieses, du wirst rangeholt, so hier, wollt ihr nicht was essen und auf einmal sitzt du in so einem, gefühlt innerhalb hat sich von einer Minute aufgebaut, das Restaurant, kriegst so eine Karte, nirgendwo stehen Preise und er zieht das dann halt dann immer so durch und zeigt dann halt den Prozess und wie viel es am Ende kostet und natürlich ist es der unfassbarste Scam aller Zeiten, so. Das ist echt unterhaltsam, aber krasse Fähigkeit von ihr, also von Leonie, dass sie da so Trust the Process mäßig das so abschalten kann. Weil das ist ja auch ultra dumm, sich dadurch die Laune zu verderben.
Natürlich.
So, ich bin genauso. Ich glaube, bei mir wirkt es noch.
Das Geld. Wenn wir beide dieses Eis zusammen gegessen hätten, hätten wir nach Hause fliegen können, weil wir uns gegenseitig so hochgeschaukelt hätten, wie scheiße das alles ist. Wirklich.
Wir hätten uns dann auch noch angefangen, vielleicht so ein paar Vorwürfe zu machen.
Ja,
so,
natürlich. Wir hätten uns gestritten gegenseitig. Du hättest ja mal fragen können, Mann, ey, also war das jetzt wirklich. Also wir beide, es wäre der Urlaubsende gewesen, so safe.
Oh Mann, ey, das ist wirklich absolut herrlich. Aber das ist wahrscheinlich wieder durchgezogen, also gar kein Vorwurf, aber so, jetzt wo du schon sagst, so leckerste Pizza, du warst dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen selektiv vegan unterwegs, ne?
Ja, ja. Ja, das haben wir uns vorher tatsächlich, also ich bin ja wieder seit Anfang des Jahres 100% strict vegan zu Hause und überall in Deutschland und so und immer und auch ohne irgendwelche kleinen Ausnahmen und so. Also da habe ich schon wieder einen vernünftigen Cut gemacht sozusagen. Aber da haben wir tatsächlich bewusst vorher gesagt und das ist für mich mit meinem moralischen Kompass auch an der Grenze, aber gerade noch zu vereinbaren sozusagen, ey, so kulinarisch, da gehört das für mich irgendwie dazu, dieses Land kennenzulernen. Und ich bin auch immer noch so, der Vergleich hinkt jetzt total, muss man ehrlich sagen. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Urlaub machen würde durch Nigeria oder was weiß ich was und würde irgendwo an einem Ort ein lokal gefangenes Gnu finden.
Dann würdest
finden,
du dir auch eine Antilope
halt
snacken. Mhm.
Ja, ich würde sie mir nicht extra bestellen, aber ich finde schon so ein bisschen diese kulinarische Kultur auch mit zu erfahren schon irgendwie wichtig. Aber es ist natürlich auch ein bisschen eingeredet, damit ich halt ein bisschen convenient auch einfach eine geile Pizza essen kann, muss man auch ehrlicherweise sagen. So.
Ja, sonst wäre es schon tough wahrscheinlich. Aber kann ich auch verstehen, keine Ahnung. Haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, also das Fass wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, aber du warst ja schon immer, warst ja auch der gesagt hat, ja, wenn ich jetzt so dieses dumme Szenario, was natürlich nie passieren wird, so ich bin im Wald, ich habe Hunger und bin kurz davor zu verhungern, so und da ist dann halt ein Reh, so dann snackst du es und ich habe da halt in diesem fiktiven Szenario, wo natürlich irgendwann der Überlebenssinn bei mir auch reinkicken würde wahrscheinlich, sage ich dann halt, ja, kann ich mir nicht vorstellen und dann würde ich lieber ein paar Beeren essen und dann am Ende wahrscheinlich elendig verrecken so und du sagst halt, ja, nee, klar, so.
Ja,
dann,
ja, voll.
Oder auch dieses, wenn ich sehe, wie einer ein komplett perfektes Rindersteak wegschmeißt und dann ist die Variante so, es wird dann halt weggeschmissen und ist weg oder du isst es halt, weil es nachhaltiger in dem Sinne ist, dann machst du das ja auch so. Das ist dann halt der kleine Unterschied, ey. Ja. Sure. Ist auch immer ein bisschen, ey, so in diesen Städten, auch gerade dann natürlich so in Südeuropa. Ich liebe ja total diese Baguette-Kultur. Also
ja,
das war auch mal
geil.
Damals noch zu Vegetarierzeiten. Ohne Scheiß, das Geilste war immer, auch so immer Spanien, Italien, dann hast du dir dieses Baguette geholt, was ja wirklich so ein, ja, so ein, mal so ein ehrliches Footlong ist. Nicht halt so Subway-Footlong, das ist wirklich ein richtig fettes Baguette, dann immer so mit Salat, mit Käse und so. Und das Geilste war immer, das ist jetzt natürlich nicht so nachhaltig und ökologisch, haben die es ja immer so in Alufolie für dich dann immer so eingepackt.
Ja,
und du hast es mit zum Strand genommen und dann ist es halt so bei 38 Grad, ist es so ein bisschen gebrutzelt,
so
dass danach der Käse zerlaufen war. Und ich ich schwöre dir, der Geschmack von diesem Baguette, was dann so 3 Stunden mit dir am Strand war, so herrlich, ey. Aber ist allgemein ein geiles Konstrukt. Kommt ja jetzt auch wieder viel zu spät. In Deutschland stellen jetzt ja alle fest, kriege ich jetzt auch immer überall Werbung von. Irgendwie in der Stadt gibt's jetzt die neue Toasterei und den neuen Brötchenladen. Ist jetzt natürlich ultra trendy, dass du dir so fancy irgendwo halt einen richtig geilen Toast holen kannst, so mit Doppeldecker, Dreifachdecker oder so ein richtig geiles Baguette. Und es ist schon immer underrated. Also diese Möglichkeit, dass du so kurz quasi in einen Kiosk gehst und du holst dir für 2,50 wirklich ein fettes Baguette irgendwie belegt mit Käse oder dann halt mit Wurst für irgendwelche Leute. So, das ist, da denke ich mir auch mal so, fuck man, so weit sind wir leider noch nicht, dass man da als Veganer leer ausgeht. So, das ist echt schade.
Ja, total. Ich weiß gar nicht warum, aber es passiert in Hamburg gerade und ich weiß nicht, ob das irgendwie bei dir in der Gegend ähnlich ist. Es gibt so eine ganz komische Flut von Bagel- und Donutläden auf einmal. Die, also wirklich, ach, ohne krass, Scheiß, so okay. Allein in meiner nicht, Umgebung
eine Viertelstunde Jahren schon mal mit Donuts.
Ja, voll. Deswegen, also ja. Da kam ja auch dann hier Dunkin' Donuts und wie sie alle heißen, dann irgendwie hier rüber geschwappt. So, aber das ist ganz neu hier. Keine Ahnung, wahrscheinlich von mir zu Fuß.
Ey, ich sag's dir, wie es ist,
Bagel-Scheiße. Sind 5 neue Bagel- und Donutläden und ich verstehe es einfach nicht. Was ist denn daran geil? Was denn an einem Bagel geil?
Dass da ein
geil?
Loch in der Mitte ist,
ja,
ist
so
zum
eine
Kotzen.
Kacke,
ist
Alter.
Dumm. Es ist ja, dumm.
Ein Bagel
ist
ein Brötchen mit Loch. Was ist daran besser als an einem Brötchen? Also unscheiß, ich verstehe nicht. Dass oben der Frischkäse so rauskommt. Also so, hä?
Es sieht, glaube ich, halt echt gut aus. So. Keine Ahnung, ich habe auch immer wieder das Dilemma. Ganz geil ist ja, das wird ja auch immer heftiger. Gab jetzt irgendwie letztens gab es bei Lidl dann auch das erste Mal vegane Mini irgendwie so Zimtbällchen oder irgendein Scheiß, mega geil. Bei Aldis gibt es jetzt teilweise so die neuen Aldis, Aldi Süd, die jetzt so eine richtig geile Brottheke haben, so eine große. Kannst du dir auch vegane Franzbrötchen und so weiter snacken. Und da gibt es dann auch immer so Sesamringe. Diese Sesamringe, die du auch so vom Türken kennst. Hammergeil, schmecken mega gut. Weil das dann auch die Kombination ist aus, die sind natürlich viel fettiger als jetzt so ein normales Brot oder ein Brötchen und haben auch so ein bisschen Zucker mit bei. Also die schmecken einfach sau gut, aber jedes Mal, wenn ich mir so einen Sesamring hole, so für zu Hause zum wirklich Frühstücken und anfange mir den aufzuschneiden, was die erste Aufgabe ist, wo ich schon verzweifle und dann dieser Versuch, das zu belegen und alles fällt raus. Weil ich auch jemand bin, da sind dann Zwiebeln drauf, da ist Salat, da ist Tomate, da ist noch so Rotkraut oder Weißkraut drauf mit den Soßen und am Ende sitzt du da und ich bin ja wirklich, du hast mich schon mal frühstücken sehen, bei mir ist wirklich so, ich muss mir ein Handtuch daneben legen, weil meine Finger und meine Hände werden triefend sein mit diesen Säften, die da rauslaufen aus dem Konstrukt, was ich mir auf mein Brötchen klatsche, ist ein Desaster. Also Bagel overrated, Donuts, wie gesagt, das gab es vor 10 Jahren schon. So, was soll das, ey? Die ganzen 14-Jährigen, die dann in der Klassenpause zu Dunkin' Donuts gegangen sind und sich da irgendwie die glasierten Dinger geholt haben.
Ja, und sich für 9 Euro einen Donut gekauft haben, ne, bin ich auch raus.
Ja, muss
nicht
sein, wirklich.
Ja, ey, ich würde sagen, es ist der richtige Zeitpunkt, um zur Lebensbibel überzugehen, weil auch die erste Frage, die ich für dich habe, auch im kulinarischen Bereich ist, also vernünftige Überleitung.
Interessant.
Die Lebensbibel, was ist die Lebensbibel? Wollen wir nochmal kurz erklären? Wir haben uns, das wird unser Lebensprojekt.
Für die vielen neuen Fans, die wir jetzt neu generiert haben in den letzten Wochen und Monaten, sollten wir das machen. Liebe Grüße an irgendjemanden, der jetzt wirklich neu ist, vielleicht, keine Ahnung, vom Volleyball oder von Spontan oder sonst was. Liebe Grüße auf jeden Fall, aber es werden die allerwenigsten. Aber mach es trotzdem. Trotzdem, weil viele haben es vergessen, würde ich mal behaupten.
Viele haben es wahrscheinlich vergessen. Die Lebensbibel ist unser Projekt, in dem wir euch und uns das Leben erleichtern wollen. Nämlich ein Projekt, was in ein Buch, in ein haptisches Buch, die Älteren unter euch kennen. Das sind so Dinger, die man quasi so aufblättern kann mit so Buchstaben und Bildern drin. Darin wird es enden. Und wir beantworten in diesem Format im Prinzip die wichtigen Fragen des Lebens, die alltäglichen Fragen, die immer wieder Streitpunkte sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer so diese eine der ersten Fragen, die wir beantwortet haben. Wie viele Raclette-Pfannen pro Person braucht man, um ein Raclette zu machen? Ziel ist es, dass ihr irgendwann im Inhaltsverzeichnis nachschlagen könnt unter R wie Raclette, wenn ihr irgendwie eine Diskussion im Freundeskreis habt, die dann gelöst werden muss. Und dann hat man sich bitte an den Lebensstil, den wir in der Lebensbibel proklamieren, zu halten. Heute habe ich mir 10 Fragen ausgedacht in den letzten Tagen, die du heute für uns stellvertretend beantworten willst.
10, Alter, das ist krank.
Ja.
Da muss ich ja Gas geben, oder? Wir haben schon 15 Minuten, ey.
Ja, wir schauen mal, wie weit es uns führt. Wir gehen rein, würde ich sagen. Die erste Frage ist tatsächlich auch eine, die, also es ist meistens ja so, dass die schon auch ein Eigeninteresse hat und man sich selber in der Situation immer mal wiedergefunden hat und für mich kürzlich wieder passiert. Deswegen bin ich gespannt, wie du es beantwortest. Ich will von dir wissen, lass mich gleich noch ein bisschen kontextualisieren. Wie viele Getränke darf ich im Restaurant gleichzeitig bestellen und trinken? Also klassisches Szenario, du gehst irgendwo essen, trinken, ins Restaurant, ins Café und denkst so, boah, ich hab Bock auf einen Kaffee. Ich habe auch Bock auf einen Saft.
Aber auch was dazu.
Und so ein Alster wäre auch geil. Also man macht es ja dieses so, ne? Ich hätte gerne eine Maracuja-Schorle und einen Cappuccino. Keine Ahnung. ist es dann okay auch zu sagen, ich nehme auch direkt noch ein Alster oder ein Bier mit dazu? Also gibt es für dich eine Grenze an gleichzeitigen Getränken, die ich im Restaurant, im Café, in der Bar gleichzeitig bestellen und sippeln darf?
Oh, finde ich krass, weil das bin ich gar nicht. Also so dieser, hat schon wieder almanische Züge, würde ich mal fast behaupten, dass es mir schon schwerfällt, dieses Konstrukt zu akzeptieren, dass man zwei Getränke nimmt. Ich bin so auch nicht. Ich habe das noch nie gemacht, sage ich dir, wie es ist. So, keine Ahnung. Vielleicht, also Herrengedecks ist das beste Beispiel, warum zwei Getränke gleichzeitig möglich sein sollten.
Also so Bier und Mischer, so duales Trinken, das ist doch schon auch bei dir etabliert, oder?
Im Restaurant habe ich mir auch noch nie einen Mischer bestellt. So. Also nee, ich konzentriere mich auf das Produkt, was ich da in meiner Hand habe. Und im Zweifel ist es dann, gerade in so einem Restaurant oder gerade auch Kaffee und alles, weil feststeht, wenn ich ist mir egal, ob ich um 11, um 12, um 23 oder um 17 Uhr irgendwo bin, am Ende wird mich dieses Weizenbier, was ich mir einfach immer gerne, wenn ich irgendwo draußen bin, das wird mich anlachen und ich werde es bestellen. Also, obwohl ich jemand bin, der gerne einen Kaffee trinkt, also wirklich richtig gerne einen Kaffee trinkt, einen schwarzen Junge, weißt du, wie lecker der eigentlich ist, ja, so werde ich trotzdem halt lieber das Weizenbier nehmen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ey.
Aber ist schon, so die draußen, Bereitschaft, Geld auszugeben, in der Gastronomie ist für alkoholische Getränke doppelt so hoch wie für unalkoholische, ja, oder?
Ja.
Du bist doch bereit, 6 Euro für einen Weizen zu bezahlen, aber nicht 3 Euro für eine Maracuja-Schorle.
Ja, oder 4 Euro für einen Kaffee. So, ja, wo du dir denkst, so, Alter, ich weiß halt ungefähr, was ein Kaffee so kosten sollte. Und ist mir jetzt auch egal, ob der jetzt irgendwie noch Crema hat oder aus dem Filterding kommt. Das ist halt einfach unverhältnismäßig. Aber trotzdem weiß ich halt, dass dieser halbe Liter feines Weizengesöff mir da viel, viel gibt, ey. Bei so 27 Grad, gutes Wetter draußen, das ist einfach ein Träumchen. Ich muss es leider cappen, es tut mir leid. Ich weiß, du willst was anderes hören, aber wir sind bei 2. Es ist gesellschaftlich akzeptiert und das auch zu Recht. Du kannst dir ein Wasser und einen Kaffee holen oder halt deine Maracuja-Schorle. Ich finde, Saft und Kaffee ist auch eine ganz komische Kombination.
Aber dann ganz kurz. Dann bitte, also ich werde da schriftlich im Buch wahrscheinlich eine andere Meinung vertreten müssen, aber dann sind wir uns bitte einig, dass es zählen quasi zwei bezahlte Getränke. Also mal angenommen, ich bestelle mir einen Espresso oder einen Kaffee, krieg halt in guten Cafés ein Wasser mit aufs Haus dazu, dann darf ich mir dazu noch ein Bier bestellen.
Okay. Ja, okay. Aber ist das wirklich so? Weil das ist ja mega geil.
Voll.
Wenn weil du das ist ja in Deutschland auch noch so.
Immer eigentlich ein Tapwater quasi einfach ein Leitungswasser
krass
dazu.
Das ist das, also das kenne ich. Aber dann Respekt auf jeden Fall an Hamburg, weil das kenne ich auf jeden Fall mal komplett anders. Und das sage ich als jemand, der schon in sehr vielen Cafés sitzen musste, weil ich eventuell eine Dame an meiner Seite habe, die es liebt, wirklich wie die letzte Rentnerin, überall immer einen Kaffee zu trinken. Das ist ihr Lieblingshobby. Das ist zu krank. Können wir nicht nochmal irgendwo einen Kaffee trinken gehen? Und dann immer so, inzwischen habe ich akzeptiert, so, ist in Ordnung, weil sie kriegt ihren Kaffee, ich trinke ein Bier, so, ist alles in Ordnung. Aber das ist krass, ey. Einfach, wie viel Vergnügen einem das machen kann, so einen Kaffee zu trinken irgendwo.
Ja, das ist verrückt. Finde ich auch. Ja. Ist so ein Ding. Naja, ist gut. Okay, zweite Frage, die ich von dir beantwortet haben will. Vielleicht, du wirst dich damit vor kurzem beschäftigt haben, zumindest am Rande, denn wir sind im Umzugsbereich. Was ich von dir im Prinzip wissen will, ist Szenario.
Da bin ich in Corny Shaw gerade.
Ja, pass auf. Szenario ist, es steht ein Umzug an. So, jetzt nicht morgen, aber du weißt irgendwie, ich werde in naher, mittelnaher Zukunft oder was, irgendwie werde ich umziehen. Wie viel vorher zeitlich quasi hört man auf, noch irgendwas in Möbel oder Deko oder etc. in die bestehende Wohnung gerade zu investieren, weil man weiß, dass man irgendwann umzieht? Oder gibt es schon so dieses, also weißt du, ich habe das Gefühl, 2-3 Monate vor einem Umzug quasi verwahrlost die aktuelle Wohnung völlig. Also mal abgesehen davon, dass man natürlich auch nicht mehr sauber macht, weil man muss ja eh am Ende einmal Endreinigung machen. Dann lebt man halt einfach in einer Mülldeponie die letzten 2 Monate. Aber ich finde, man hat das manchmal, dass man denkt, okay, eigentlich bräuchten wir, keine Ahnung, neues X, neues dies, neues jenes, aber man zieht bald um, man weiß nicht, ob es dann dahin passt und man hört dann einfach auf. Also würdest du das irgendwo cappen oder ist es okay, auch noch 3 Tage vorm Umzug zu sagen, ich kaufe mir jetzt noch irgendwie ein neues Sofa und dann, keine Ahnung, GG an die Umzugshelfer, müssen sie halt durch.
Kannst du nicht machen, das ist ja Wahnsinn. Also ich bin, glaube ich, tatsächlich dann doch der Falsche, das zu beantworten, weil ich glaube, boah, das Maximum, was ich mal wusste, dass ich umziehe, ich meine, man muss sich ja meistens an diese 3 Monate Kündigungsfrist halten, so, das ist halt der Klassiker. Das ist auch schon mal das Mindestmaß, dass man während diese Kündigungsfrist abläuft, sich da nichts Großes Neues holt, so, keine Ahnung, wenn du dir irgendwas für die Küche holst und du wirst halt eine Küche haben und das passt dahin, ist es ja was anderes. Wir reden ja von etwas, wo du dann diese Frage hast, passt es in die neue Wohnung, du weißt es nicht ganz genau, du kennst vielleicht deine neue Wohnung noch gar nicht. Boah, das finde ich ist grober Wahnsinn. Ich würde sagen, eigentlich, wenn du wirklich weißt, so, wir werden uns jetzt verändern, wir werden auf jeden Fall wegziehen, wissen nicht genau wohin, finde ich, sollte man ein halbes Jahr vorher, also das letzte halbe Jahr, in dem man dann bewusst in dieser alten Wohnung ist, wo man weiß, danach beginnt ein neuer Lebensabschnitt, darfst du nichts Neues mehr machen. Sonst geht's wieder genau in diese Richtung, dass du diese Scheiße hast mit 400 Kilo Sperrmüll und so. Das ist Kacke. Also ja, würde ich so einloggen wollen.
Finde ich gut. Meinst du eigentlich, weil wir ja, haben wir ja auch schon immer wieder gesagt, schon so im weitesten Sinne Verfechter des Minimalismus sind, meinst du, es gibt auch wirklich, also natürlich gibt es das quasi von der Art zu leben, aber auch so in der Begrifflichkeit, so explizit, gibt es die Gegenbewegung? Gibt es den Maximalismus? Also gibt es wirklich Leute, die sagen, pass auf, wir machen eine Netflix-Doku und so über uns, wir zwei, unser Konzept ist, so viel wie irgendwie möglich anzuhäufen.
Das will ich mal sehen, Mann. Aber halt nicht Messi-mäßig, sondern nee, genau, wirklich sondern halt quasi so designmäßig, aber Maximum.
Sortierter Maximalismus. So.
Ja, nicht zwei Bilder, sondern 90. Du hast 90 ja. Bilder in deiner Wohnung und es ist quasi kaum Wand zu sehen, weil überall Bilder sind. Und es ist alles zugestellt an Möbeln. Du hast eine Küche, wo überall Schränke sind. Also du hast quasi kaum mehr Platz, weil überall was steht. Du hast, wie gesagt, 800 Pflanzen überall im Schlafzimmer. Du hast, ja, vier sowas. Weil was passiert denn, wenn wir eine Party machen und es wollen 20 Leute da sitzen? Das will ich mal sehen, ey. Gibt's halt nicht. Weil automatisch, also das Gegenteil, das ist ja mal das Krasse. Das ist eigentlich auch wirklich heftig. Ja, also das so ist es ja aber eigentlich nicht. Ja. Nee, es sollte nicht, nicht. Einen normalen Maximalismus ohne halt diese negative Konnotation geben, dass es halt automatisch immer, dass man asozial ist. Ich will das sehen, Maximalismus.
Ja, okay. Lass uns doch mal gucken, ob wir da vielleicht jemanden finden in der Community, der sich da angesprochen fühlt. Nächste Frage, die ich von dir wissen will, finde ich auch eine, die mich immer mal wieder beschäftigt, aus verschiedensten Gründen, würde ich sagen. Ich will von dir wissen, wie lange nach Erhalt eines Geschenks ist es okay, es zu verkaufen oder zu verschenken? Also Szenario, du bekommst was, von dem du in dem Moment schon weißt, ja, sorry, nee, also so ist einfach, nee, brauche ich nicht, kann ich nicht, gefällt mir nicht, weiß ich nicht. Wir haben immer drüber geredet, dass wir zu einer Kultur kommen wollen, in der man das auch direkt äußert und sagt, danke, ist lieb gemeint, aber kann ich nichts, tut mir leid, kann ich nichts mit anfangen, in der das kommunikativ kein Affront ist, sondern eigentlich etwas Positives, weil man offen miteinander spricht und man dann damit umgehen kann und es umtauscht, jemand anderem schenkt, Win-Win für alle so, aber da sind wir halt gerade nicht. Du bekommst dann irgendwas und dann hast du das, entweder es ist ein Deko-Ding oder es ist ein Kleidungsstück und so, du gehst immer mal wieder dran vorbei und denkst so, ey, also weißt du, ist es so ein Gebot der Freundlichkeit, dass man das dann zumindest 2 Monate oder 5 Monate oder so, also, oder sagst du einen Tag später zur Not, wenn es keiner mitkriegt, weg damit? So, also gibt es da einen Zeitrahmen für dich?
Boah, es ist ja total schwierig, weil es geht ja so ein bisschen, also ist das Szenario, dass der andere es definitiv merken wird, weil dann ist es so
kannst
ein kleines
du in deine Antwort
schwierig,
mit,
ich mal
mit einbeziehen. Also natürlich kann es so sein wie, hä, wir hatten dir doch diese Lampe geschenkt, wo ist denn die? Und dann kannst du natürlich sagen, ich habe die noch nicht aufgehängt oder die ist kaputt gegangen oder du sagst einfach, ja, ich war 3 Tage später auf dem Flohmarkt, hab zwar nie gebracht, danke nochmal. Also musst du mit einberechnen.
Boah, es ist total schwierig, weil an sich, das kannst du dir natürlich denken, bin ich dann eigentlich ein Verfechter von, man muss halt einfach auch mal ehrlich zugeben, wenn es scheiße ist, aber trotzdem gebe ich zu, dass es immer wieder die Situation geben wird, dass da eine Notlüge einfach besser ist. Es ist wirklich einfach besser, es ist einfacher, du verletzt keine Gefühle, weil Geschenke machen ist ein Prozess, das hast du ja auch schon gesagt und das sehe ich eigentlich auch genauso. Geschenke geben ist immer geiler als Geschenke bekommen. Es ist wirklich, es ist so ein Urbedürfnis, was dann irgendwie befriedigt wird. Es fühlt sich schön an, so Leuten eine Freude zu machen. Und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, wie unfassbar schlimm das ist, dieses Gefühl, wenn man merkt, ich habe ein Scheißgeschenk gemacht. Oder so im Nachhinein vielleicht zu erfahren, so, er hat sogar nur so getan, als ob es gut wäre. Und ich habe mich kurz gut gefühlt und ich fühle mich im Nachhinein noch schlimmer, weil es scheiße war. Das ist eine Katastrophe. Oh, es ist schwer, ey. In einem Szenario, wo die Person es sieht, würde ich einen Monat sagen, weil dann hat man eine sehr gute Chance, sich irgendwie ein Szenario auszudenken, in dem es valide ist, das loszuwerden. Einen Monat. In einem Szenario, wo die Person, wo du es wirklich verheimlichen kannst, same day delivery eigentlich. Sobald die aus der Haustür gehen, weil jetzt mal ohne Scheiß. Habe ich jetzt auch angefangen, weil das war der nächste Schritt, was ich auch sehr schwer zu vermitteln hatte. Ich hatte auch schon jetzt den Punkt, beim Thema Sachen entsorgen, wegschmeißen, war halt so ein Ding, ey, das war halt ein Geschenk, so habe ich geschenkt bekommen von Person X, fühlt sich komisch an, das jetzt wegzuschmeißen, aber auch da musst du dich halt hinterfragen, benutzt du es, brauchst du es und wenn bei beidem die Antwort nein ist, dann muss es weg. Es ist halt leider einfach so.
Ja, es ist so. Same-Day-Disposal finde ich total geil. Also quasi, du kriegst ein Geschenk, die Gäste gehen irgendwie aus der Tür, du drehst dich um, gehst zum Mülleimer und jagst das Ding einfach sofort weg.
In Glascontainer, ey.
Ja,
das ist
sofort
schön.
Sofort weg.
Ja, jagst du das Ding, wirfst du aus 3 Metern das Ding, jagst es voll gegen Container, ey, und dann einmal wieder clear.
Okay, finde ich gut. Also, wenn die Person eine Chance hat, es zu bemerken, 1 Monat, um sicher zu gehen, und dann hat man noch genug Zeit, sich eine Geschichte auszudenken, wie, ja. Oh ja, darum ich habe mich so drüber gefreut, aber es ist kaputt gegangen. Ärgerlich. und wenn die Person ist keine Chance hat, das zu merken, same day disposal. Einfach auch weg. Gefällt mir sehr gut. Okay, nächste Frage. Könnte sich ein bisschen an uns beide richten und ich bin sehr gespannt, ob du dazu eine Meinung hast. Es geht um Tattoos und ich will von dir eigentlich wissen, ob du der Meinung bist, dass es eine Mindestzeit gibt, die man darüber nachdenken sollte, wenn man überlegt, sich tätowieren zu lassen und wahlweise auch über das Motiv. Also sagst du, man muss da mal, keine Ahnung, eine Woche, da, wenn man sagt, ich lass mir jetzt, keine Ahnung, ein Delfin tätowieren, sollte man da mal eine Woche drüber nachdenken, soll man 3 Monate drüber nachdenken, machst du da einen riesen Akt draus und sagst, überleg dir, ob dir das in 20 Jahren noch gefällt oder bist du so Typ Spur of the Moment, darf man machen, man kann einfach im Vorbeigehen sich einen Astrologe tätowieren, weil man meint, es ist gerade der Moment, gibt es her. Also wie lange sollte man nachdenken, bevor man sich tätowieren lässt?
Boah, ich darf da nicht von mir auf andere schließen. So, bei mir war das ja immer anders. Meine Tattoos waren ja wirklich immer ein Prozess. Dadurch habe ich eigentlich immer das präventieren können, dass ich da potenziell Regrets habe, weil das ja immer so, ich habe das ja quasi entwickelt und nicht immer schon so ein Motiv gehabt und dann gesagt so, komm, jetzt gib ihm. Wobei, ja doch, das erste Tattoo war so ein bisschen Impuls. So, das war aber in Ordnung, das war, habe ich Glück gehabt, weil es aber auch was sehr Minimalistisches war. So nach dem Motto halt, so diese 3 Ringe, wo ich im Nachhinein erfahren habe, das zeigt manchen Leuten ein, dass ich wirklich den ganzen Arm halt schon im Arschloch hatte. So, ne, ja. So, das war im Nachhinein vielleicht, nö, es war nicht ärgerlich, weil es auch Quatsch. Hat sich in der Gesellschaft nicht durchgesetzt, das zu denken, so. Anderen Menschen, oder sagen wir mal so, dem Durchschnittsmensch, würde ich, glaube ich, wie so eine Kündigungsfrist, Mann, würde ich sagen, ohne Scheiß, mach dir mal drei Monate Gedanken. Also gerade so, wenn es ein Motiv ist. Wenn es ein Motiv ist, weil du wirklich denkst, ey, ich habe das gesehen, das will ich genauso haben und es hat nichts eigentlich mit dir zu tun, weil du es nicht irgendwie selber gezeichnet hast oder sonst was, dann lass es wirklich mal sacken. Ich glaube, eine Woche reicht nicht. Es reichen auch nicht ein paar Tage, weil man kennt das ja. Man hat mal wilde 1-2 Wochen und denkt, irgendwas ist cool und dann im Nachhinein, ja, war doch nicht so cool. Sollte man vielleicht machen. Ey, das ist wirklich halt was für die Zukunft und ich bin da auch ein Impulskäufer. Ich hatte ja auch mal eine Zeit, da habe ich mich sehr rapide tätowieren lassen. Das geht irgendwann weg. So, und das muss nicht immer alles schnell gehen. Ich weiß, die Idee ist auch geil, wenn du irgendwann angefangen hast, dann willst du auch direkt ein Volltätowierter sein. Du willst nicht nur dieses eine unten am Arm haben, du willst direkt einen Sleeve haben und du willst alles voll haben. Man hat wirklich genug Zeit und Tattoos sind auch im Alter cool. Das ist nicht nur cool, wenn man irgendwie 20 ist und den Kommilitonen zeigen will, ich bin halt ein bisschen edgy und bin ein bisschen geiler als ihr. So, gerne ein bisschen Zeit lassen, deswegen 3 Monate Tätowierungsfrist würde ich gerne einführen.
Finde ich sehr, sehr gut. Eine Rückfrage. Für Menschen, die zum Beispiel eine einmonatige Kündigungsfrist im Job haben, reduziert sich das dann auch? Also ist es immer gleich Anzahl der Kündigungsfrist im Job oder ist es einfach, sind es per se 3 Monate?
Würde ich, also wenn das ein Konstrukt ist, was sich in deinem Leben verfolgt, also ich würde jetzt bisher sagen, die meisten Menschen, die keinen Job haben, die sind dann eher an die Kündigungsfrist bei der Wohnung vielleicht so ein bisschen da so angeknüpft. Wenn du in deinem Leben nur Fristen hast, die einen Monat sind, finde ich es in Ordnung. Weil dann ist das ein Konstrukt, dass du dich drauf eingelassen und dann sollte das auch mit Tätowierungen, mit den großen Lebensentscheidungen so weitergehen.
Oh, das finde ich sehr gut. Finde ich gut. Okay, nächste Frage hat mich wirklich schon ganz oft umgetrieben und ist super einfach. Du brauchst da gar nicht groß lang drüber nachzudenken. Es ist wirklich A oder B, es ist total einfach. Ich will einfach nur von dir wissen, ob man vor oder nach dem Frühstück Zähne putzt, Alter. Macht man es vor oder nach dem Frühstück? Ich habe wirklich, ich habe das Gefühl, die Welt trennt sich in Schwarz und Weiß. Ich kenne, du kannst meinen Freundeskreis in der Mitte durchschneiden, die eine Hälfte putzt vorm Frühstück und die andere Hälfte putzt nach dem Frühstück. Ich verstehe. Ich habe eine sauklare Meinung dazu, aber wann putzt man Zähne?
Das Problem ist, es gibt in dem Sinne wirklich keine richtige Antwort. Sag ich dir, wie es ist. Weil wer sich vor dem Essen die Zähne putzt, also beides ist dumm. Beides ist wirklich original richtig dumm. Weil es ist ja wirklich auch wissenschaftlich bewiesen, sowohl das davor, ich meine, merkst du ja schon daran, wie die Sachen schmecken, so, versucht dir mal die Zähne zu putzen und trinkt danach einen O-Saft oder eine Cola oder sonst was, ist nicht geil. Und danach ist auch nicht geil, weil halt du nicht so durchs Essen und durch die Säuren und sonst was, was im Essen oder im Trinken ist, wird dein Zahnschmelz angegriffen und dann da direkt wie so ein Wilder zu schrubben und da ranzugehen. Sorgt halt für Schaden. Also du schadest deinem Zahnfleisch und allem anderen und auch deinen Zähnen und deiner Flora da drin. Das ist nicht gut. So, das ist bewiesen. Es gibt dann aber quasi keine gute Lösung.
Putzt du einfach gar nicht oder putzt du kurz vorher? Nee,
bei mir ist es ja wirklich das Ding.
Viel später.
Ich stehe auf morgens. Bei mir ist ja was anderes. Ich esse ja morgens nicht direkt. Ja, ich habe mich ja von dem Konstrukt verabschiedet, dass ich aufstehe und was esse. Mhm. So, ich stehe auf, starte in den Tag, wasche mich, putze meine Zähne und gehe dann in den Tag und esse wahrscheinlich so maximal 2-3 Stunden später, irgendwie vielleicht eine Stunde später und dann bist du ja wieder in dieser Sphäre, wo du okay bist. Tatsächlich obwohl es sich dumm anhört, weil du es ja gerade auch gesagt hast, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sogar vielleicht sagen, aufstehen, Zähne putzen, auch relativ früh und dann halt den Abstand, so wenn du unbedingt frühstücken musst, so sehr verringern, wie du kannst, aber da würde ich tatsächlich frühstücken, ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann essen und dann den Tag starten. Ja.
Okay, krass. Also, ja gut, dafür ist das Format da. Das heißt, ich hätte eine andere Antwort gegeben, aber dann ist es so. Für mich ist das, also für mich gibt es kein Szenario, in dem das sinnhaft ist. Also für mich ist vor dem Frühstück Zähneputzen wie vorm Sport duschen. So, warum? Wenn ich kurz danach schwitze oder kurz danach esse, weißt du? Es ist so, ist für mich vergebene Lebensmühe. Aber ich sehe den Punkt, dieses direkt danach ist auch scheiße, weil dann ist halt alles gerade irgendwie alle Poren offen.
Man braucht auch mal ein anderes Produkt für, oder? Was ist es denn? Keine Ahnung. Das ist, am Ende geht es ja morgens darum, also wir sind uns alle einig, dass man vorm Schlafen gehen die Zähne putzen sollte.
Macht Sinn.
Das sollte ein Konstrukt sein, was man machen sollte. Und das Einzige, was man morgens ja besiegen möchte, ist die Mundfäule. So, die ist bei manchen schlimmer, bei manchen weniger schlimm. Wort, ne?
Das ist so ein akkurates Wort für das, was da morgens im Mund passiert beim Aufstehen und Scheiß.
Ja, aber gibt es den Need, wirklich die Zähne, also die Kacheln zu schrubben, weil sich da irgendwas abgesetzt hat? Oder sind es halt ganz andere Prozesse, wo die Mundfäule herkommt und am Ende reicht es halt,
für den Mund Wasser,
keine Ahnung,
so
ein bisschen
Scheiß
Listerine
reichen, ne?
zu gönnen
oder
was auch oder immer.
Oder Pfeffi
so, ne?
oder so, ja, voll.
Ja, oder das, ja. Auch schon mal passiert.
Ja, gute
das
Frage.
Ist halt das Ding.
Stimmt, also richtig Zahnbelag sollte man eigentlich nicht haben, ne?
Nee,
oder
woher
das ist
denn
wie,
so, ne?
Oder das ist wie Staub, ne? Es ist ja das Phänomen, ich wische meinen Fernseher ab, meinetwegen, dann ist der sauber und fünf Minuten später ist der komplett eingestaubt, weil es halt von der Decke oder von irgendwo im Raum darauf rieselt. Vielleicht ist das im Mundraum auch so, dass du denkst, so, ich muss mir die Zähne nicht richtig polieren und schrubben, weil da ist ja jetzt nichts drauf, weil ich ja nichts gegessen habe. Aber du hast noch so viel Essensreste in der Mundhöhle, die sich dann so osmosehaft wie der Staub auf dem Fernseher halt doch wieder vorne rauflegen. Weißt du, wahrscheinlich
und
ist
am,
es so.
Und am Ende sind es wieder die magischen Kotpartikel, die einfach überall sind so. Und die sich dann so in der Nacht an deinen Zähnen ansammeln.
Das
du
ist
hast
ja
quasi
eh so
Scheiße
geil.
An den Zähnen.
Das ist ja eh so geil, dieses Phänomen von, dass wenn du etwas riechst, dann hast du ja quasi Mikropartikel davon in der Nase. Weil das ist das, was den Geruch macht. Das heißt, wenn es irgendwo nach Furz riecht, hast du effektiv sehr, sehr klein gehäckselt. Scheiße in der Nase. Ist einfach, ja. Aber bei diesem Zahnding, ne, du erinnerst dich doch auch noch dran früher, so dieses Prophylaxe-Ding oder so, wenn du zum Zahnarzt gegangen bist und dann irgendwie mal ein bisschen Zähne geputzt hast oder was auch immer und dann diese lila Flüssigkeit durch den Mund bekommen hast und die dir dann gesagt haben, pass auf, da wo es irgendwie lila leuchtet, da ist nicht so geil, da hast du nicht gut geputzt. Ne? Du so, alles klar, richtig reingegrindet, viel besser geputzt, als du es zu Hause jemals machen würdest und so. Dann das Zeug genommen, vor den Spiegel, Mund auf, komplett lila. Alles ist komplett lila. Zahnarzt guckt dir an, sehr gut. Dann zeige ich ihn nochmal an diesem Modell, wie man Zähne putzt. Dann kommt er mit diesem Zahnmodell an, was er in der Hand hat, klappert da so mumienhaft Mund auf, Mund zu und zeigt dir mit einer Handzahnbürste, wie man Zähne putzt. Du denkst wirklich, wo bin ich hier? Dass das immer noch ein Ding
da
ist.
Da habe ich mich auch noch nie dran gehalten, ne? Also
natürlich
ich bin auch
nicht.
Deswegen, also ich benutze ja momentan tatsächlich auch so eine elektronische, aber weil die auch eine Stufe hat, die halt richtig reinkickt, ich kann das halt nicht, so wie mir das vorgemacht wurde, ich schrubbe einfach wie ein Großer, ne? wenn ich Zähne putze, deswegen ist bei mir auch
es
so nach spätestens zwei Wochen.
Es muss Zahnfleisch
bluten, natürlich.
Sonst hast du nicht richtig geputzt.
Und die nach so 3 bis 4 Tagen sind die Borsten auch wirklich schon so 40 bis 70 Grad nach außen gekippt, weil ich einfach wirklich so hardcore schrubbe, also, aber viel hilft viel, ist doch immer so, oder nicht?
Ja, ich glaube, es ist so. Okay, nächste Frage. Frage ich auch aus Eigeninteresse und da bin ich wirklich gespannt, was du sagst. Ich habe in den letzten Wochen 2-mal meine Wohnung per Airbnb zum ersten Mal in meinem Leben vermietet, weil ich dann auch in Rom war und so. Und
werde ich nie machen, ne? Sag ich dir, wie es ist. Werde ich nie bereit sein.
Aber du hast ja schon mal Airbnb als Gast quasi, als Kunde, ne? Du bist ja schon mal in anderen Airbnb-Wohnungen. Deswegen kannst du die Frage auch beantworten und ich werde dir gleich erklären, warum ich diese Frage so stelle. Ich will von dir wissen, was darf man als Gast, als Airbnb-Gast in der Wohnung eines anderen quasi verändern, ehe es creepy wird. Also ist der Anspruch, man muss diese Wohnung genau so hinterlassen, wie man sie betreten hat. So ein bisschen diese Klo-Regel, bitte, ne, hinterlassen Sie diesen Ort so, wie Sie ihn vorzufinden gedenken und so. Oder gibt es da kleine Feinheiten, die auch passieren dürfen? Oder also was
Boah, gib
ist deine
mir mal ein Beispiel.
Policy?
Gib mir mal ein Beispiel.
Mein Beispiel ist, ich kam wieder, nachdem ich meine Wohnung 4 oder 5 Tage vermietet hatte. Pflanzen standen in anderen Zimmern. Ich hatte neue Putzutensilien in der Küche. Mein Wasserkocher war entkalkt. Also wirklich. Die hat den Wasserkocher entkalkt. Es lagen 2 Zeitungen auf dem Tisch, wo ich immer so, ich hatte bei all dem, was ich gefunden habe, das Gefühl, die Gästin möchte mir damit etwas sagen. Also der Wasserkocher war offen, daneben lag so eine Drahtbürste, es stand ein Fettlöser dazwischen und das Ding hat geblitzt, als wäre es neu gewesen. Ich hatte auf einmal im Badezimmer so eine Taschentuch, diese Pappkisten, Boxen quasi, wo du oben raus so diese Taschentücher ziehen kannst. Die stand auf einmal da. Ich hatte auf einmal Abschminkpads. Also ich hatte sehr viel zusätzlich, aber es waren halt auch Pflanzen, hat ein komplettes Zimmer gewechselt. Also von so einem Platz auf der Fensterbank in der Sonne in zwei Zimmer weiter irgendwo auf der Ablage, und das kann eigentlich keinen funktionalen Grund gehabt haben. Also nicht so, ich will das Fenster aufmachen oder so, sondern offensichtlich war die Person der Meinung, dass die Pflanze sich da irgendwie besser macht. Also gibt es so einen Punkt, wo es übergriffig wird, oder versuchst du wirklich abseits von einmal durchsaugen, die Wohnung genau so zu hinterlassen, alle Sachen auf den gleichen Ort zu stellen, dass man nicht merken soll, dass ich da war? Oder darf man sich ein bisschen austoben? Weißt du, kann ich auch mal ein Bild umhängen, wenn ich sage, das sieht hier einfach besser aus. So, was ist erlaubt?
Also spätestens da sollte es zu weit gehen. Also wenn wirklich die Person, die da war, deinen Geschmack anzweifelt und dir mitteilen will, dass du wirklich Feng Shui-technisch eine 0 von 10 bist und dir deinen Raum umdekoriert, dann bist du an der Grenze. Ich finde den Punkt davor ohne Scheiß, weil das ist so ein Ding. Ich glaube, viele würden jetzt sagen, das war jetzt quasi auch so ein bisschen Disrespect, indem sie dir halt gezeigt hat, boah, total, das sind jetzt hier Missstände und ich zeig dir jetzt mal, wie es laufen sollte. Aber da muss man ehrlich in den Spiegel gucken und einfach sagen, ey, das ist eine fremde Person, du hast keine Beziehung mit der, was klar ist, selbst wenn es ein richtig guter Freund ist, dann beginnt wieder diese andere Grenze. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn jetzt voll, so eine gute Bekanntschaft oder so ein leichter Freund, ich nenne es mal so ein leichter Freund, schon Freund von dir, aber weit davon entfernt, dass es wirklich so einer der Echten oder der Beste oder was auch immer ist. Und der kommt zu einem und sagt dir, macht dir auf einmal so Ansagen und macht dir so ganz viele Missstände auf, oder er zieht das durch, er ist 3 Tage bei dir und macht genau das. Dann bist du sauer. Weil du halt, was soll das so? Will der mir jetzt Lektionen geben? Wenn das aber eine fremde Person ist und die gibt dir quasi einen guten Ratschlag und sorgt für Improvements, dann ist das in Ordnung. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich habe mich auch schon immer über das Konstrukt aufgeregt, weil ich mache das ja, also haben wir in Portugal auch immer gemacht, da hatten wir kein Hotel, da hatten wir halt so klassisch, also wie nennt sich die Scheiße? Das ist dann so Selbstversorgerhotel quasi, ne? Du mietest dir so eine Wohnung, das ist aber nicht Airbnb, das sind halt so normale Facilities, wo du eine eigene Küche hast und so weiter. Ja, genau, eine Ferienwohnung. Ja, relativ einfach, das mit der Begriff tatsächlich. Ja, und mich hat es schon immer angekotzt. Wir sind da immer wieder. Und du musst ja erstmal, also was ist das eigentlich auch für eine Scheiße? Du bist in einer Ferienwohnung, musst erstmal einkaufen gehen. Weil du brauchst wahrscheinlich, es gibt keine Schwämme, es gibt kein Spüli, und du gehst da halt hin und hast eine Küche, und wenn es hochkommt, fehlt sogar Salz.
Das finde ich geht nicht. Also wenn das du so eine Wohnung Frechheit vermietest oder auch Airbnb, es gibt so ein paar Grund, also es sollte Klopapier natürlich da sein, Salz, Pfeffer, keine Ahnung, also so die elementaren Dinge des alltäglichen Lebens.
Aber weißt du, was dann immer passiert ist? Es kann nicht sein,
dass ich dann 500 Gramm Salz kaufe, die von denen ich 7 Gramm benutze in den 2 Tagen und den Rest da stehen lasse und der nächste freut sich, oder ich renne mit Salz im Rucksack wieder nach Hause, ist ja auch irgendwie keine Lösung, ne?
Nein, aber jetzt kommt's ja, was uns dann Jahr für Jahr immer wieder passiert ist. Also es ist wirklich so. Es ist einfach das Ding, du gehst da hin, und ich habe nachgefragt, es passiert wirklich, weil die aus irgendwelchen Policy-Gründen das halt machen müssen. Wir gehen dahin, verbessern quasi die Wohnung, weil alles ist sauber danach, selbstverständlich. Also wir räumen ganz normale Sachen weg, wird ja eh nochmal durchgeputzt, und wir hinterlassen, keine Ahnung, hier noch eine dreiviertelvolle Packung von dem nativen, hier regionalen Olivenöl und einen Gewürzschrank, der aufgebessert wurde auf so ein solides Basiskram, dass du so 7, 8 Dinger hast, die du eigentlich auch regelmäßig brauchst. Zucker, Salz, alles am Start. Die schmeißen das weg. Die gehen da durch
und
schmeißen das alles weg. Obwohl derjenige, der danach die Woche oder die 2, 3
sich
Wochen
das gleiche
da ist,
wieder kauft.
Das halt, ja.
Ja, natürlich. Ja, unnormal. Ist eine Frechheit. Ist wirklich eine Frechheit.
Also, ja, also um dir die Frage dazu zu beantworten, also Sachen umstellen geht nicht. Nee, also da ist die ganze. Nein. Das ist nicht in Ordnung.
Ich war
aber
schockiert.
So ein paar Produkte kaufen, die wertvoll wären, finde ich gut.
Das finde ich auch okay, aber ich habe Tage später noch so kleine Gimmicks gefunden, ne, weil ich dann auf einmal wieder irgendeinen Schrank aufgemacht habe und gesehen habe, die hatte so Salz für die Spülmaschine, dieses Reinigungssalz gekauft. Ich denke so, okay, es ist jetzt nicht so, dass es hier vorher ganz furchtbar aussah. Also die Wohnung war wirklich 9 von 10 sauber. Sie hat mir bei Airbnb auch 5 von 5 Sterne bei Sauberkeit gegeben, aber hat mir halt schon solide Hints gegeben, welche Sachen ich anscheinend mal ein bisschen beachten kann in Zukunft. Fand es sehr interessant. Ich habe da irgendwie, ja, es hat mir lustige Zeiten beschert, sagen wir mal so, auf jeden Fall. Von daher finde ich okay, solange es den individuellen Geschmack dann nicht angreift und es gut gemeinte Hinweise sind.
Ja, das kannst du halt nicht machen, das ist asozial, wirklich. Stell dir mal vor, so die hat auf einmal, so du hast einen Kleiderschrank, der danach halt noch so war, weil du das vorher abgeklärt hast, so, ey, so hier, ich habe dir ein Regal frei gemacht, so, da ist jetzt, da kannst du deine Sachen noch reinmachen, aber meine Sachen bleiben da halt drin, so, sorry, ist halt ja, so, ne? Und stell dir mal vor, du kommst wieder in deine Wohnung und auf einmal hast du da so vorm Schrank liegt so ein Stapel, so perfekt gefaltet, wo dann so ein Zettel, so ein Post-it ist, vielleicht lieber aussortieren.
Schon mal direkt in so blaue Säcke getan. So, ja. Hier kannst du Flohmarkt noch versuchen, wird schwierig, aber eventuell geht's. Der Rest ist direkt Altkleider.
Ja, so. Das wäre krank, Mann.
Ah, okay, gut. Nächste Frage, die ich von dir wissen will. Welche Menge und welche Sorte Flüssigkeit, verschütteter Flüssigkeit, wird mit den Socken aufgewischt? Also Szenario, du bist irgendwo in der Küche, du schüttest was weg. Wir wissen alle, wenn dir so 20 Milliliter Wasser darunter gehen, natürlich nimmst du den Socken. So, ne? Aber gilt es auch für 100 Milliliter Cola, hat das was zu tun mit der Farbe deiner Socken? Also kannst du in schwarzen Socken mehr? Also bei mir ist das so, dass in bunten Socken traue ich mich mehr. Da traue ich mich dann auch so Kaffee. Einfach so, komm, was soll die Scheiße so? Weiße Socken bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also wie ist deine Policy beim Thema Flüssigkeit mit Socken aufwischen?
Oh, 20 Milliliter ist schon unterschätzt viel, Mann. Also das ist schon, keine Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich eine gute Grenze. Es kommt auch ein bisschen auf die Konsistenz an, weil ich sag mal so, ist ja auch schon mal passiert und das ist auch unterschätzt beschissen, weil du es nicht wegbekommst. So Öl. Wenn dir ja. So, keine Ahnung, dir kippt gerade, das ist so ein bisschen leichter, wenn du noch dieses, man hat's ja mal auch zum Backen oder so eine Scheiße, dann holst du dir mal das billige Sonnenblumenöl und ist vielleicht sogar in so einem Plastikcontainer. Und wenn dir dieses Plastikscheiß umfällt und auf einmal sind so, selbst wenn es nur so 40, 50 Milliliter Öl auf dem Boden, dann gehe ich da natürlich nie mit dem Socken ran. Das kannst du nicht machen, das wäre der absolute Wahnsinn. Dann hast du eh ein großes Problem. Dann machst du erstmal, keine Ahnung, nimmst du ganz ökologisch, nimmst du erstmal 37 Zebra-Rollen.
Ja, klar.
Bedeckst erstmal, verlegst quasi neuen Boden und guckst, lässt das so 2 Tage liegen und guckst, was denn das Aftermath danach ist, dann wischst du irgendwie nochmal lang und hoffst, dass es irgendwie besser ist, nimmst im Zweifel nochmal 17 Zebra-Rollen und dann bist du irgendwann fertig. Aber mir ist Farbe und so scheißegal. Ich versuch's mir gerade nochmal vorzustellen. Ich würde gerne 50 sagen, aber 50 ist zu viel, das ist lächerlich. Das ist ja.
Ja, du musst ja auch keine Milliliter-Angabe, du kannst es ja auch so in der Vorstellungskraft machen. Also wenn Milliliter schwierig ist.
Also so ein wirklich schon mal so ein ordentlicher Ausschütter. Also wir reden nicht von, es hat getröpfelt, sondern mir ist jetzt wirklich, keine Ahnung, so ein bisschen einfach was ausgekippt, dann bin ich, glaube ich, echt immer noch bereit zu sagen, komm, dann taktiert man natürlich auch, nimmt auch nochmal beide Socken, versucht sogar so ein bisschen so Ballen und
nimmst du Hacken oder Spitze? Weil ich nehme immer erstmal Spitze und ich, das
Spitze,
ist eigentlich dumm.
Bis man merkt, fuck man, es ist jetzt eigentlich echt nass und dann versuche ich noch ein bisschen was mit dem Ballen wegzumachen. Manchmal gehe ich sogar so weit, dass ich versuche dann quasi mit meinem Spannen auch noch was zu nehmen. Dann machst du so Außenriss quasi und saugst dann nochmal so ein bisschen die Restflüssigkeit. Du siehst, fuck, da liegt jetzt noch was, aber wenn ich das jetzt aufsauge, dann muss ich meinen Socken wegschmeißen und dann nimmst du die Außenmauke nochmal, weil dann hast du die Chance, dass es vielleicht nochmal eintrocknet und du weiter damit durchkommst.
Okay, also im Härtefall die Außenmauke, die Farbe der Flüssigkeit, Farbe der Socken ist egal.
Ja.
Aber sagen wir, gibt es so eine Regel wie, der Socken darf nur so nass sein, dass du ihn danach auch anlässt? Also gibt es sowas quasi,
ja,
dass
nee,
er nicht
klatschen
lässt,
ja,
dass du den Bedarf hast, ihn auszuziehen?
Nein. Das muss, man muss ihn danach anbehalten. Darum geht's hier. Weil das ist ja sonst lächerlich. Sonst kannst du ja alles aufwischen und dann nimmst du halt danach einfach den Socken weg und ziehst dir neuen an. Das wäre asozial.
Okay. Danke. Also wirklich danke, weil ich noch nie drüber nachgedacht habe, tatsächlich den Außenriss mit einzubinden. Der gibt mir nochmal so 5 bis 10 Milliliter mehr. Ich bin halt nicht beweglich genug, glaube ich. Und ich reiße mir dabei im Zweifel die Bänder, wenn ich dann irgendwie noch mit dem Spann versuche, darauf zu gehen. Aber ich werde es versuchen.
Aber sei es dir und euch auch gesagt von jemandem, der tatsächlich taktisch, als taktisches Mittel es einsetzt, zu frühstücken in einer Hose, meistens so eine kurze Jogging-Shorts, die dann immer schon so leicht dreckig ist, bei der ich es mir erlauben kann, dass ich mir meine Finger in der Hose abwische. Weil ich werde sie danach wahrscheinlich eh in die Wäsche machen.
Also dir beim gesamten Prozess des Kochens und Essens zuzugucken, ist wirklich legendär. Also da passieren Dinge. Ich finde, alles davon hat seine absolute Berechtigung, aber das meiste davon verstößt elementar gegen gesellschaftliche Normen, die man so gelernt hat. Es ist einfach total geil, ey. Warum nicht? Die ölfritösen Finger, mein Gott, die Hose sieht eh nicht so gut aus. Komm, was soll der Geiz? Finde ich sehr gut. Okay, pass auf, vorletzte Frage. Wir sind bei einer Bahnfahrt. Okay. Wir sind beim Szenario Bahnfahrt und ich will so eine 0 bis 10 von 10 Antwort von dir eigentlich haben. Hat 2 Hintergründe, beziehungsweise in erster Linie einen. Wir müssen mal gucken, was wir daraus machen. Ich will von dir wissen, und da habe ich auch durchaus Eigeninteresse und ich weiß, dass auch dich dieses Thema berührt. Du sitzt in einer Bahn und ich möchte, dass du vielleicht versuchst, einen Unterschied zwischen normalem Abteil quasi, wo alle drin sitzen und Sechserabteil zu machen. Frage, wie doll dürfen die Füße stinken, dass es trotzdem okay ist, die Schuhe auszuziehen? Also wie doll darf ich meine Mitfahrenden belasten, um den eigenen Komfort zu erhöhen? Und gleiches gilt quasi für so ein bisschen, ich gucke eine Serie oder einen Film und ich lache halt immer mal, weil es witzig ist. Also wie krass muss ich mich zurücknehmen aus Respekt vor den anderen? Dürfen meine Füße auch so 7 von 10 stinken? Müssen die anderen das aushalten? Oder bist du Hardliner, was das angeht? Also wie viel Komfort muss ich sozusagen aufgeben aus Rücksicht vor meinen Mitfahrenden? Und gibt es einen Unterschied zwischen Sechser oder Gesamtabteil?
Definitiv, weil ich finde, in so einem normalen Abteil, wo du in deinen Zweierreihen sitzt und hoffentlich eine Ausstrahlung hast, so wie ich das immer versuche, dass auch sich eigentlich fast niemand neben dich setzt, außer wir reden wirklich von Exodus, so es ist kaum mehr Platz und irgendwer muss da jetzt halt sitzen, dann kannst du ja quasi alles machen, kannst dir ein Porno angucken, jetzt mal ohne Spaß, also theoretisch kannst du dir, glaube ich, sogar einen kloppen, wenn es so weit geht. Also tatsächlich, ich finde, du hast unterschätzt viel Anonymität, du musst also immer so ein bisschen diesen Rückspiegel checken. Ja, würde ich schon sagen. Also da hast du wirklich alle Optionen.
Selbst beim Geruchsthema, weil wir müssen mal ehrlich sein, meine Füße, wenn ich richtigen Siff habe, und bei dir gilt das ja auch, wenn ich in einem normalen Abteil dann so die Füße zum Vordermann unten drunter strecke.
Kann wer anders sein.
Ja, okay.
Kann wer anders sein, das wird niemand erfahren.
Du weißt, es ist unangenehm für mindestens 6 Nebenansitzende, aber in der Anonymität könnte es auch jemand anders sein.
Deswegen, ist mir scheißegal. Okay. Wenn ich alleine in so einem Zweierding sitze, bin ich quasi alleine. Jetzt reden wir aber von folgendem Szenario. Früher HKX, du kennst es noch, jetzt wahrscheinlich Flixtrain, diese klassischen Sechserabteile. So, in der Bahn so richtig ICE, IC, na IC auch noch relativ häufig, aber ansonsten würde ich sagen, so kennen das ja gar nicht so viele. Aber wenn du da wirklich mit 6 Leuten in so einem Abteil drin sitzt, dann habe ich da in dem Sinne andere Regeln. Also ich finde, mit dem Lachen, mein Gott, so, da musst du mal ein bisschen gucken, aber du solltest dir jetzt vielleicht nicht den Film reinziehen, wo du weißt, da lache ich mich jetzt 8 Millionen Mal tot, aber wenn es mal rausrutscht, das finde ich vollkommen in Ordnung. Mit Schuhe ausziehen finde ich sehr interessant, weil da habe ich eher eine andere Regel. Wenn ich vorher alleine drin war und es kommen danach 5 Leute rein und ich hatte vorher meine Socken aus und ich wusste, es riecht vielleicht auch so minimal, ziehe ich durch. Ich ziehe mir danach doch nicht die Schuhe wieder an. Das mache ich nicht. Wenn ich reinkomme und es sitzt eine Person da und es ist so vielleicht an der Grenze, aber noch medium noch in Ordnung, dann würde ich es auch noch durchziehen. Ab 2 Personen und meine Füße sind nicht komplett sauber, lasse ich es komplett sein und ziehe die nicht aus.
Finde ich, also geile Antwort. Es wirkt so, als hättest du dir schon krass viele Gedanken zu diesem Thema gemacht. Halt. Also das ist sehr, sehr präzise. Finde ich aber gut. Also ich finde es gut, da auch noch eine Grenze, was die Besetzung im Sechserabteil anzugehen. Ich bin ein bisschen hakig dabei, dass du wirklich sagst, normales Abteil, absolut no limits. Also gib ihm. Traue ich mich nicht. Aber na gut, ey, wir machen hier die Regeln für alle. Von daher ab sofort. Das wird den Bahnverkehr, also wenn die Bibel dann richtig auch verbreitet ist und so, das wird den öffentlichen Nahverkehr
beeinflussen. Wird's nicht verbessern wahrscheinlich, ne?
Das glaube ich auch nicht. Okay, die letzte Frage.
Also wenn ich mir vorstelle, wie dann da so händisch drinsteht wirklich, du kannst dir quasi auch einkloppen. Dann werden wir noch verklagt. Und einer hat sich da schön mal so richtig mal wegmasturbiert und war wahrscheinlich nach so 7 Tagen im Knast und so. Und dann kommt aber die erste Klage. Vielleicht streichen wir das nochmal raus. In der Print-Variante.
Okay, in der auditiven Variante bleibt es drin. Ja.
Ey, wir müssen abbrechen. Tut mir leid. Ja. Ich muss so doll pinkeln.
Nein.
Ich drück mir schon die Kuppe zu.
Ja, okay. Aber Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Okay.
Ja?
Aber egal, dann speichern wir
das nächste Mal.
Ist
es nicht der beste Cliffhanger zu sagen, die beste
ja,
Frage?
Ja, aber das ist wirklich
heute,
die Frage, bei
die
der ich seit
in der nächsten Episode.
Ja, können wir machen. Aber da warte ich wirklich seit Wochen und Monaten auf eine Antwort. Aber dann ist es so. Okay, dann geht sie
in
die nächste
Folge.
Krass,
weil das auch dich persönlich so richtig heftig interessiert.
Ja, ja, total.
Okay, das ist gut.
Ich habe die mir vor Ewigkeiten aufgeschrieben und gesagt, die muss mal in die Bibel und irgendwie hat es nie gepasst und so. Aber okay, dann ist es so.
Ich piss mich wirklich ein und du kennst das, der Vibe, dass ich jetzt so, weil es dauert jetzt auch lange.
Ja, ist ungeil. Ja.
So, das ist dann nicht gut. Von daher, ey, die beste Frage des Tages hört in der nächsten Episode. Wann die kommt, keine Ahnung. Nein, keine Ahnung, Mann.
Ende Oktober.
Das kriegen wir schon hin. Wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon gesehen, also jetzt schon geklärt, dass wir uns Mitte September
sehr,
sehr wahrscheinlich sehen werden.
Ja, ja.
So, und im besten Fall gibt's natürlich davor so schön vielleicht nochmal im Wochenabstand Episode, so. Wir geben alles.
Es war mir eine Freude. Viel Spaß bei deinem Toilettengang. Und bleibt sauber, ihr da draußen. Macht's gut.